oder?
Wir starten. Verrückt.
Also,
schön, dass du da bist. Fröschchen.
Ja.
2022, ja. Wirklich noch ganz, ganz jung. Mhm. Fehlende Sonne, eine der größten Lagen überhaupt
an
der
Mose. DG.
Mhm. Ein Möselchen.
Und auch, jetzt und sagen, auch noch ne? Ein Dr. Losen.
Oh.
Ja.
Ja.
Wie der Opa immer sagt, lecker Möselchen. So leicht, ne?
Hi und hallo bei Bonte wie Wein. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast Ernie Losen vom Weingut Dr. Losen aus Bernkastel. Der Moselaner hat es geschafft, den deutschen Riesling im großen Stil in die ganze Welt zu bringen. Ein echter Haudegen der deutschen Weinbranche, ein Quell des Wissens, ein Workaholic, ein leidenschaftlicher Koch und Gastgeber. Ernie ist eigentlich immer unterwegs, umso schöner ist es, dass er heute bei uns ist. Und Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann hat auch die ein oder andere spannende gemeinsame Geschichte parat. Ihr seht schon, ein sehr unterhaltsames Gespräch wartet auf euch. Und tolle Weine, die verkosten wir auch noch. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
So, der Oma, die hat immer
leicht
gesagt,
und bekömmlich.
Lecker Kabinettchen zum Nüchtern trinken. Ne? Und so, die konnte immer saufen. Halleluja, meine Oma.
Naja. An Mosel kann man schon auch relativ viel trinken.
Ja,
das ist, auch die Trockene,
ja,
das ist schon verträglich.
Ja, wir haben zwar 12,5 immer auf dem Etikett stehen, aber die liegen immer zwischen 12 und 12,5.
Also fühlen sich immer so leicht an.
Nein, das ist isotonisch. Da sind so viele Mineralien drin.
Ja. Ja,
damit der Körper mit versorgt.
Ja, wir sind so genommen im Gatorade-Business.
Gatorade-Business. In Bernkastel-Gruß ist das Weingut?
In Bernkastel, ja.
Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, ich habe es letztes Jahr mal angeschaut. Zu Mythos Mosel war ich mal da. Dich habe ich nicht gesehen, ne? Hast dich versteckt?
Er war aber da, ich war auch
ja?
da. Ich habe ihn gesehen.
Ja?
Oh, ja.
Okay.
Also ich war da, definitiv.
Wahrscheinlich
da.
Irgendwo Wein ausgeschenkt.
Ich ich war oben in der Küche. Ich habe den Spießbraten gemacht und irgendwas noch, so was anderes.
Sardinen habe ich gesehen. Ja, das hast du die auch gemacht, in die Dose gedrückt.
Ja, in die Dose aufgemacht. Ja. Also mit Liebe natürlich. Ne? Und ich habe mich auf jeden Fall da oben in der Küche getummelt und dann hatten wir, glaube ich, pro Tag 2 Masterclasses gemacht, die ich dann gemacht habe.
Das habe ich
auch deswegen kam ich immer, ich kam also später erst runter.
Okay, ja. Du bist ein passionierter Koch, gell? Deswegen
ja, hast du ja auch mit Essen. Ich koche gerne.
Ja, also, okay. Ne?
Ich liebe es zu kochen. Ich stehe lieber in der Küche als im Büro. Ja, aber das ist mehr so ein Hobby. Ne?
Ja. Ja, aber Wein und Essen gehört ja auch oft zusammen,
ja,
oder?
Ja. Man kann auch nur trinken. Ne?
Ja. Nett, ne? Selbst bei so einem Moselwein kann man
muss gestehen, ich habe tatsächlich leer getrunken.
Ist gut.
Das ist auch irgendwie so. Und heute ist ein durstiger Tag und deshalb schenke ich mir nochmal nach.
Mhm. Sag mal was zu dem Wein, Philipp.
Ja, das ist natürlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Die Wählener Sonnenuhr ist eine Lage, die ja ihren Ruf eigentlich nicht auf dem trockenen Wein aufgebaut, sondern eher auf den klassischen fruchtsüßen Weinen, die unendlich lang sind.
Mhm.
Aber man merkt hier in der Komplexität, in den Details, in der sehr seidigen mineralischen Länge, worum es in der Lage geht. Das ist sehr vielschichtig und was ich sehr schön an dem Wein finde, dass er im Moment als 22er schon eine gewisse offene Frucht hat, die durchaus da ist. Das hat so schon diese gelbe, saftige Textur und er ist auch nicht jetzt stark von Hefenoten oder so umwoben, sodass es kompliziert ist, sondern das ist schon sehr schön und zugänglich. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite merkt man aber diese Komplexität, das ist schon noch sehr fest und sehr, sehr verschlossen am Gaumen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren aufgehen wie so ein Blumenstrauß und dann kriegst du all die wunderbaren Facetten. Und 22 war ein trockenes Jahr gewesen, auch an der Mosel. Ich denke, bei euch war das ähnlich gewesen. Da hat man im Sommer schon ein bisschen die Luft angehalten, Anführungszeichen, weil auch ein bisschen Wasser gefehlt hat. Aber das werden wohl wieder alte Reben sein.
Uralte Reben, ne? Steht alte Reben drauf. Und das sind auch wurzelecht noch alles, ne?
So,
alle wurzelechte Reben, ne? Und über 100 Jahre alt.
Und
ne?
Das macht diesen Wein.
Der Weinberg kam 1911 in die Familie, ne? Und ja, ist 113 Jahre schon bei uns. Ist nie neu gepflanzt worden, das ist alles noch wurzelecht.
Ja, und mochte diese
die Reblaus, die mag einfach die Mosel nicht, nee. Ne? Die beißt sich immer an den ganzen Schiefersteinen immer die Zähne aus, ne?
So ist das, okay.
Ja, also, nein, das hat einfach mit den skelettreichen Böden zu tun. Du weißt ja, wie Sandböden, je skelettreicher ein Boden ist, je mehr Drainage ein Boden hat, ne, je durchlässiger ist, wie Sandböden, je weniger kann Phylloxera drin leben. Also die Reblaus. Ne? Und das liegt daran, wir haben ja hier fast nur einen Meter Oberboden und 60% des Oberbodens ist als Steine.
Ja.
Und so, und dann kommt der schiere Fels. Und die Reben gehen ein bisschen in den Fels rein, hat schon fast ein bisschen.
Da kommt die Reblaus gar nicht dran.
Wie kleinteilig ist es? Ist denn das für euch täuschen, das soll nur von den Parzellen ist.
Oh, das geht, weil wir haben die großen Parzellen, hast du in der Flurbereinigung zurückbekommen. Ne? Mhm. Und deswegen hast du dir dann auch nicht neue Pflanzen brauchen, weil kleine Parzellen, die haben sie dann irgendwann planiert und die musst du neu pflanzen. Aber wir haben 7 Hektar da in der Wilner Sonnenuhr dann zurückbekommen. Ne? Ja, nach JJ Brüm sind wir der zweitgrößte Sonnenuhrbesitzer. Ne? Mhm. Und die Parzellen und 3 große Parzellen, ne? Wo auch mein Cousin wiederum dran lag, also von unserem Urgroßvater die ganzen Weinberge geerbt hat, ne? Die habe ich auch dazu bekommen, ne? Mhm. Und dadurch wurden da große Parzellen, ne? Und die musste man dann neu pflanzen, ne? Die waren nie neu gepflanzt gewesen vor der Flurbereinigung, die habe ich heute neu gepflanzt.
Ja, das ist ja der Hammer, wenn man so alte Reben mag.
1,5 Hektar, sind 3, 4 Hektar, 4,5 Hektar haben wir noch etwa Wurzelechen. Mhm. Und auch über 100 Jahre. Ne?
Und ist
die
das,
auch nicht neu pflanzen.
Und ne? Ist das, merkt man jetzt bei so einer Rebe, wenn die so über 100 Jahre so auf dem Kerbholz hat, dass die irgendwie so ein bisschen...
Also einer der Gründe ist, glaube ich, man sind ja eben, das ist ja, was die Franzosen Massal-Selektion nennen. Ja. Ne? Das sind ja im Prinzip, ich gehe davon aus, ich habe den Dr. Deckers, habe ich einmal gefragt, das ist so die Koryphäe in Deutschland, was die Historie des deutschen Weines angeht. Also tolle Vorträge übrigens. Also erstmal, irgendwann mal die Chance hat, dazu wären, dem seinen Vorträgen zu gehen. Das ist super, super spannend.
Okay.
Also überhaupt nicht langweilig, ne? Man schläft nicht ein.
Und man lernt noch was.
Ja, und man lernt noch was. Und den habe ich mal gefragt, ja, es gibt ja bei uns immer, wird ja immer gesagt, ja, der Riesling hat 200 Jahre Tradition an der Mosel, weil der letzte Kurfürst, ne, Clemens Wenceslaus, ein sächsischer Prinz, ne, der Kurfürst und Erzbischof von Trier war, hat ein Edikt rausgegeben, 1787. Und da wurde dann in dem Edikt reingeschrieben worden ist, dass nur noch Riesling angebaut werden sollte. Jetzt kann man ja natürlich sagen, die sind natürlich jetzt im nächsten Jahr rausgerannt, haben also rausgerissen und haben noch Riesling. Davor war alles Milchsatz gewesen. Ja. Ne?
Aber alle, die neu gepflanzt haben, mussten dann
die Riesling. Die haben dann Riesling angebaut und der Dr. Decker sagte, hier bei uns an der Mittelmosel könnte man sagen, dass zwischen 1850 und 1870, also im Prinzip mehr oder weniger, aber auch nicht 100%, sagen wir zu 70% auf Riesling umgestellt war. Deswegen gehe ich davon aus, dass viele dieser Lagen, wenn der 1911 bei uns in Besitz kam, ne? Also jetzt schon vor 113 Jahren, da war der ja nicht 20 Jahre alt, ne? Dann war das ja schon auch schon ein alter Weinberg, weil die haben ja sowieso nicht, die haben ja ewig gebraucht, bis sie neun. Also gehe ich mal von aus, ist das so eine originale Umstellung von diesem Mischsatz irgendwann 1870, 1872, 75, keine Ahnung, auf Riesling. Mhm. Und danach haben die ja bei uns, nennt man das, den ewigen Weinbau gemacht. Ne? Das heißt, wenn du einen toten Stock gefunden hast, hast du den wieder neu, also hast du einfach, hast ja kein, musstest ja keine veredelten Reben haben, haben die einfach so 2, 3 von einem alten
so Rebstock
oder geschnitten und dann einfach in den Boden gesteckt.
Okay. Ne?
Haben wir auch noch bis vor 10, 15 Jahren gemacht, aber machen wir nicht mehr. Wir tun jetzt die, wir tun 10.000 Cuttings machen, also nennt man dann Setzlinge schneiden, ne, aus dem alten Rebberg, ne, und schulen sie dann aus. Und,
okay.
Aber die sind sehr, sehr schwachwüchsig. Ne? Von diesen 10.000, die wir jedes Jahr ausschulen, tun vielleicht im nächsten Jahr 4.000 treiben. Ne? Mhm. Aber deswegen machen wir es so, weil sonst wir haben früher mal so 2 reingetan, und die sind auch nicht getrieben.
So, und damit erhältst du im Prinzip die Genetik der ganzen Geschichte.
Die Genetik und die Durchschnittsalter.
Heißt, ne? Aber das heißt, da ist eben, da wird auch heute bei euch nichts gefropft, sondern ihr macht das weiter
also
so wie früher.
Wir brauchen diese in diesen Originalwurzel echten Reben, solange du nicht neu pflanzt, also den ganzen Rebberg ausreißt, ne, dann kannst du noch Wurzel echt aus.
Also so Einzelstöcke machst du so?
Ausblicken darfst du noch. Ne?
Ah, okay.
Ne? Also so bleibt der Wein. Ja. Halt. Wir haben das mal gezählt, zwischen 0,5 und 0,8% wird erneuert. Das heißt, 0,5% aus 200 Jahre, bis der Weinberg erneuert ist. Also bleibst du im Schnitt bei 100, 120 Jahren und so. Bei dem einen Wein haben wir mal gezählt, über ein paar Jahre waren 0,3%. Da ist er bisher nach 300 Jahren erst neu. Ne? Und so also sagen wir
so erhältst du am Ende den Durchschnittsalter.
Ja. Das Durchschnittsalter erhältst.
Ja, okay. Was natürlich wichtig ist, dass du diese Rebbestände im Blick hast.
Ja.
Wenn du nämlich mal 15 Jahre nichts machst, dann sind da lauter Lücken zwischendrin.
Dann siehst du halt in Burgund. Gell? Ja. Burgund, das ist so, da waren wir in einem Weinberg in Thuron, jetzt vor 2 Tagen, weil den Weinberg könnte ich ein Bett pachten. Ne? Ja, die machen da einen Hektar, machen die, und dann hat 20 Hektar. Das aber jetzt weiß ich, warum, als wir da im Wingert waren. Ne?
Riesenlücken,
da,
oder was?
Riesenlücken,
okay.
Ne? Riesenlücken. Ne? Mhm. Die tun dann so welche nicht nachpflanzen. Die lassen dann einfach einen am anderen kaputt gehen und dann hast du am Ende noch die Hälfte der Stöcke. Ne?
Aber macht das Sinn? Weil die haben doch dann immer weniger Ertrag.
Nein, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Es macht vor allem keinen Sinn, wenn ich in Spitzenlagen unterwegs bin und das Interesse habe, dass ich möglichst einen alten Rebenbestand habe. Mhm. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich den erhalte, so wie Janis eben beschrieben hat, dass man das Durchschnittsalter ungefähr hält oder vielleicht zart verjüngt, aber das kein großer Schritt ist. In dem Moment, wo ich 15 Jahre lang nichts mache und überall Lücken habe, dann bleiben mir zwei Möglichkeiten. Entweder pflanze ich dann quasi ganz neu.
Oder aber, alles auf einmal.
Oder aber ich habe dann irgendwie plötzlich, was weiß ich, 20, 30% junge Reben, die schreiben lassen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das
kommt natürlich auf die Winzer an. Ne? Wenn es natürlich zu berühmten Winzern geht, wie Afon und so, wenn es in den seinen Weinberg geht, der pflanzt natürlich schön nach, weil der kriegt natürlich Riesenpreise. Ne? Mhm. Ist irgendein kleiner Winzer, ne? Der hat keine Lust, da zu investieren und sonst was. Ne? Die machen gerade hier arbeiten, ne, und so. Da kommt natürlich auch immer drauf an, welcher Winzer das ist. Also sonst sagen wir so berühmte Winzerpflanzen schon nach.
Ne, sind wir ja quasi schon im Burgund, gell, so mit dem nicht mit dem Wein, aber ich habe das auch schon häufiger gehört. Du liebst also Burgunder, du liebst das Burgund. Ja. Bist du auch häufiger, aber machst du da auch Wein?
Also wir machen zwar Wein, aber nur als Negos, ne? Nicht als, wie nennt man das, als Domain, ne?
Ja, okay.
Also wir haben keine eigenen Weinberge,
sondern wir kaufen
Trauben oder Most und sowas zu und dann als Negociant oder Weinhändler oder wie nennt man das hier bei uns, ne?
Ja.
Machen wir Wein. Ne? Okay. Also das ist ein Negociant-Business, das heißt, wir kaufen alles zu, aber haben keine, also und Domäne heißt ja aus eigenen Weinbergen.
Ja, ja.
Aber wenn man die Preise natürlich da unten sieht, dann ist das alles ein bisschen, na, der kann man, der muss da, aber, da muss er abschneiden.
Da ist noch ein Ding drunter.
Man muss es abschneiden.
Deswegen haben wir da unten drunter
geschrieben. Ja, deswegen machen wir auch diesen.
Das ist ja wie so Weihnachtsgeschenk ist.
Schön verpackt.
Ja, extra für dich, Philipp, wahrscheinlich.
Dass man halt sauberer abschneiden kann.
Wenn man es macht, ne?
Ja, wenn man es
so, jetzt und, mal gucken, wie der Philipp das macht.
Und er hat natürlich auch damit zu tun, dass
der keine Geduld
sind, ne? Weil der Wachs hat im Prinzip nur.
Also es geht gut, ab, muss sagen, gut gemacht. Also ich neige dazu, das immer, wie gesagt, anzubohren und danach mache ich einen Topstop drauf, dann ist es mir egal, was man Wachs
macht. Okay.
Aber das ist natürlich so schon ein bisschen sauber. Das ist
okay.
Sieht
super aus, ja? Sieht super aus.
Das ist sauber, auf der Wachs, der bröselt dann hier so. So kann man
genau, das ist
sauber abschneiden. Und auch oben ist es sauber.
Ja. Ne? Und es ist wirklich so, dass das mit dem Wachs das nicht nur schön, sondern das macht den Wein länger frisch?
Nein. Der hat überhaupt gar keine Bedeutung.
Ach so.
Letztendlich hat man früher da drauf gemacht, oben vor der Kork.
Die Kapsel dazwischen ist, die hilft, dass die Oxidation etwas reduziert.
Ja, okay. Und das Wachs ist dann die Show. Okay, naja. Das sieht schön aus.
Wenn man in seinem Leben so viel Burgund getrunken hat, ist man das Wachs gewohnt, dann muss man das irgendwann auch sagen.
Ja, aber das Beste, wenn du wirklich lang weglegst, ne? Der Tachte Wachs, ne? Da plättert ab und so, da hat das auch keinen Effekt.
Nee, okay.
Also so,
verstehe.
Man hat man früher gemacht, weil es so keine Kapseln gab. Man hat den Wein vor der Korkmotte geschützt.
Mhm, okay, ach so, dass die da nicht so direkt drauf konnte. Jetzt habt ihr die
Kapseln. Ja, die Korkmotte habt ihr mehr, also früher, ne? Die Korkmotte hat ja viel Schaden angerichtet. Ne?
Mein Gott, das sieht schon aus als die Korkmotte, ja.
Die Korkmotte, ich weiß nicht, die Korkmotte war schon.
Ja, also das, so, ist, ne? Wenn so ein Weinkeller mal irgendwie
Korkmotte hat, dann
Korkmotte drin ist, dann aber Alarm auf jeden Fall.
Bohrt ja den Korken durch und das Ausläufer, ne? Der Wein läuft aus.
Nehmen wir mal das zweite Glas.
Dankeschön. Also wenn jemand viele Ausläufer hat in seinem Keller, dann sollte er mal.
Dann siehst du am Korken.
Siehst du am Korken, okay.
Das ist Mehl, was da oben drauf.
Ah, okay.
Genau. Du siehst ja auch die, sag mal, den Gang, den die Korkmutter gebohrt hat. Ne? Also die geht schon bis runter zu. Ne?
Okay.
Also, ne? Weil was wir jetzt machen, deswegen, wir haben jetzt eigentlich nur Weine dabei, ne? Weil wir haben uns ja sehr darauf spezialisiert, langes Hefelager. Mhm. Ne? Aber ohne Batonnage, also ohne Umrühren. Mhm. Unsere GGs sind alle mindestens 12 Monate auf der Vollhefe im Fass, aber ohne Aufzeit. Wir füllen in der Regel so Ende Oktober, Anfang November, ne? Die GGs. Ne? Also wenn die ein ganzes Jahr haben, die liegen die dann im Fass, ne? Also wir haben so 1.000, 2.000, 3.000 Liter Fässer. Ne? Mhm. Nach der Vergärung, wenn sie trocken sind, werden die abgeschwefelt, beigefüllt. Ne? Mhm. Und dann bleiben die 12 Monate im Fass liegen. Mhm. Ne? Werden natürlich jeden Monat beigefüllt. Ne? Und der Reserve, da machen wir das Leudy drauf. Also Leudy ist ja die kleinere Einheit innerhalb einer Lage. Ne? Mhm. Die Franzosen nennen das Leudy.
Gewann.
Hast du schon mal gehört? Das habe ich schon mal gehört.
Gewann, ja. Leudy, die Franzosen.
Ich habe versucht, bei Französisch jetzt auch so ein bisschen so zu tun, als würde ich es verstehen.
Naja,
aber Gewann, okay.
Egal. Und, weil wir da die ältesten Reben aus der Gewann nehmen und da, also das heißt, dann tun wir auch diese Gewannnamen oder Leudy drauf. Ne? Das sind dann unsere ältesten wurzelechten Reben.
Ja.
Ne? Das nennen wir dann Reserve. Ne? Mhm. Und der bleibt 2 Jahre, weil das war Standard-Winemaking vor 120 Jahren gewesen. Ne? Der bleibt 2 Jahre auf der Vollhefe liegen. Also wie gesagt, aber nicht wie in Frankreich,
mit dem Aufrühren,
sondern der bleibt einfach nur liegen, wird abgeschwefelt, dann immer beigefüllt für 2 Jahre und wird dann nach 2 Jahren auch ohne Filtration und ohne Schönung abgefüllt. Ne? Und der Wein kommt und der bleibt nach 2 Jahren im Fass, bleibt er nochmal 4 Jahre in der Flasche. Mhm. Jetzt kommt der 1. Mai raus.
Ah ja.
1. Mai, also
2018.
Das war jetzt viel an Informationen vom Weinmaking her. Wenn man jetzt einfach die Flasche aufmacht, das ist ein Gigant, der Wein. Das ist wirklich ein Gigant. Das ist, wir sind in dem warmen Jahr 2018, also in einem Jahr mit früher Reife. Und da sind natürlich die kühlen Lagen klar im Vorteil, weil die Frische bewahrend, auch noch eine gute Säurestruktur bewahrend. Auch hier wieder das Thema alte Reben. Ja. Und der Özger Würzgarten ist, du kennst es ja bei mir, Gänsehaut. Das ist schon, Würzgarten ist eine absolute besondere Lage und ist auch ganz nah in Verbindung mit Dr. Losen. Also Würzgarten ist ja schon euer, also eine der Lagen.
Das Weingut ist im Prinzip ein Zusammenschluss von 2 Weingütern. Meine Mutter, sehr ungewöhnlich, meine Mutter wie mein Vater waren beide Einzelkinder und haben beide ein Weingut gehabt. Ne? Meine Mutter kommt aus dieser Prümschen Erblinie. Also hier mein Urgroßvater hat die älteste Schwester von Johann Josef Prüm geheiratet, ne? Hat 1/6 des Weingutes geerbt. Die erste Frau ist verstorben, dann hat er die jüngere Schwester von Johann Josef Prüm geheiratet, hat nochmal 1/6 geerbt. Ne?
Und ganz gut gemacht
und
eigentlich.
Und nochmal 1/6 geerbt von einem unverheirateten, wie man die nennt, Ömer, die Onkels, die noch verheiratet sind.
Ja.
Ein unverheirateter Bruder seiner beiden Frauen. Ne?
Okay.
Der hat ja auch sein 1/6 bekommen. Ne? Da waren 6 Kinder, 4 Jungs und 3 Mädchen.
Also von 3 schon mal abgegrast. So.
Ja.
Ja.
Da hat er schon mal vom größten Weingut damals in der Gegend, ne, schon mal die Hälfte.
Ja, ja.
Er war zwar der zweitgrößte Weingut, aber dann war er der dickste. Und daher kommen die Lagen Wehlener Sonnenuhr und so, die kommen alle aus dieser Familie Prüm. Und natürlich auch von meinem Urgroßvater, der selber auch einen Wehlenbesitz hatte. Und die Uerzinger Lagen, also um die Ecke, so einmal rund um die Mosel rumherum.
Uerzinger Würzgarten hat auch einen Molitor-Weinberg, oder?
Aber nicht viel.
Ich war schon mal da, ich kann sehen.
Der Würzig, und das kommt von meinem Vater seiner Seite. Der hat also auch Einzelkind, der hat das Weingut dann von seinem Vater geerbt. Ne? Und dadurch kamen 2 Weingüter zusammen, als sie 53 geheiratet haben.
Mhm.
Die haben auch keine Erbteilung gehabt, weil sie beide haben. Und dann dadurch kamen die 2 Weingüter zusammen. Deswegen haben wir auch diese 2 Traditionen bei meiner Mutter, ne, in dem Weingut meiner Mutter, die halt haben nur fruchtsüße Weine gemacht, ne, weil die Brunnen sich bis heute noch machen, ne. Also nur die fruchtigen Kabinett, fruchtige Spätlese, fruchtige Aussicht, also nur mit Restzucker. Während das Weingut meines Vaters, ne, mein Urgroßvater und Großvater väterlicherseits hat nur trockene Weine gemacht. Sehr ungewöhnlich für die Zeit. Mein Vater hat das aufgegeben, 53, aber bis 53 wurden nur trockene Weine produziert.
Ist denn die Grundreife im Würzgarten eine andere?
Süßwürde ist auch 12,5.
Das heißt, also, das ist schon von
der Boden ist einfach anders. Das ist der einzige Boden an der ganzen Mittelmosel, der nicht vom Schiefer geprägt ist, sondern von verwittertem vulkanischen Konglomerat. Ne? Also richtig rotes, fettes. Wir haben ja auch noch ein Weingut, 2 sogar noch in Oregon. Ne? Und da machen wir nur Pinot Noir. Ne? Und die Hills, ne? Da wo wir auch Weinberge haben, ne? Hat genau das gleiche Zeug wie im Würzgarten. Ne? Und die nennen das Volcanic Clay, ne? Jory. Ne?
Yeah.
Und ich hatte jetzt vor kurzem mal ein paar Steine mitgenommen. Die habe ich direkt neben dem Würzgarten, kannst du nicht mehr unterscheiden.
Kannst du nicht unterscheiden,
die 2 Dinger.
Das sollst du nicht alles durcheinander bringen.
Das wäre Wahnsinn. Das ist die Boden-DNA zerstören.
Naja, das ist aber im Prinzip. also ungewöhnlich. Und das merkt man eigentlich, wenn man jetzt hier der Wählener probiert, ne? Wählen aus Frau Lauschiefer.
Da müsste ich noch mal.
In der Flasche ist ja noch was drin. Ne? Und wenn man dann jetzt der ist immer sehr elegant, fein, frucht.
Ganz zart.
Und Schiefer ist immer so fruchtbetont, Steinfrucht, ne? Ein bisschen Apfel, weißer Pfirsich und so. Ne? Immer sehr zart, sehr elegant. Wir haben den Würzgarten, wie der Name schon sagt, ne? Eher so kräutrig, ne? Ist, ne? Und so, ne? Erdig fast schon.
Also das,
und unglaublich unterschiedlich.
Ist schon geil. Von
das ist, ja. Sind beide wunderbar.
Ja. Also das eine ist halt 22, der andere ist 18. Mhm. Ne?
Es ist schön, wie sie nebeneinander stehen. 22, mit dieser Seidigkeit, die der Jahrgang auch ein Stück weit hat. Und der 18, der hat schon Kraft. Man spürt schon, dass das inhaltsreich ist.
Das ist, Alkohol ist der gleiche, ne? Ist auch sehr niedrig. Ne? Also er wirkt dicker, ne?
Ja.
Aber dieses lange Hefelager, ne? Und dann noch diese nochmal die 4 Jahre in der Flasche. Ne? Und dann lange, wie gesagt, 2 Jahre auf der Hefe. Macht die Weine ein bisschen charmanter, ne? Ein bisschen runder. Die, ne? Das macht ja schon fast Extraktsüße, kriegt er ja. Ne? Der kriegt ja schon
süßlicher Abgang. Fassgrößen da Varianz drin?
Also wir haben 1000, 2000, 3000 Liter. Ne? Dann liegt mehr daran, je nachdem, was wir haben. Mhm. Wenn wir nur 1000 Liter. Wir machen ja noch das Gleiche als Hommage. Ne? Der bleibt 3 Jahre im Fass liegen. Ein Tausender, ein Fuder. Ne? Und dann nochmal 10 Jahre in der Flasche. Der erste Hommage kommt jetzt im Herbst raus, 11er. Ne? Und dann hat mein Urgroßvater seine besten.
Man muss Tüte. Schon bei dir sich auch ein bisschen einlesen, ne? Wenn man da Wein kaufen will. Ist nicht so ohne. Ne? So einfach so.
Und die besten Weinberge oder die besten Fuder, hat er gesagt, ne? Die besten Fuder hat er 8 Jahre im Fass liegen lassen. Immer auf der Vollhefe. Immer auf der Vollhefe. Nie abgestochen. Ne? Und dann bleiben wir nochmal.
Urgroßvater.
Und Opa, ne? Mein Großvater und mein Urgroßvater.
Hat er das alles aufgeschrieben oder hast du den noch?
Ja, klar. Ja. Und wir haben ja auch da alle. Alter, ich habe einen 47er mal getrunken. Ja, der Würzgarten habe ich mal als 47er getrunken. Ne?
Ja, okay. Trocken,
ne? War toll, ne? Obwohl er 50, 60 Jahre alt war. Und dann machen wir auch. Ne? Wir lassen bis 8 Jahre. Ne? Wir haben also, das ist ein Treppchen, unsere älteste Erdener Treppchen, auch über 120 oder 30 Jahre alt. Mhm. Den bauen wir dann 8 Jahre lang auf der Hefe aus. Ne?
Verrückt.
Und dann wird er abgefüllt, auch ohne Schönung und ohne Filtration. Und der bleibt dann, keine Ahnung, 7 Jahre, keine Ahnung, nochmal auf der...
Und man muss ganz wichtig dabei auch schon so ein bisschen die Appellation mit im Blick haben. An der Mosel wachsen sehr finessenreiche, elegante Weine. Die pH-Werte bei der Ernte sind relativ niedrig. Eine gute Säurestruktur ist generell da. Die letzte Dekade hat uns überall in Deutschland die Chance gegeben, reife Trauben zu ernten in jedem Jahr. Das heißt, auch an der Mosel kannst du großen Trockenwein heutzutage eigentlich in jedem Jahrgang keltern. Und dann ist es die Frage, wie handle ich das, um diesem Wein zu wirklicher Größe zu verhelfen. Und das ist schon, das ist auf der einen Seite eine Innovation, diesen Weg zu gehen, den der Ernie gerade beschreibt. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Tradition, weil natürlich die Dinge nicht ganz neu erfunden sind, sondern auch schon da waren.
Ich habe nichts neu erfunden. Ich habe ja eigentlich nur Dinge wieder aufgegriffen, weil unser Urgroßvater zwischen 1880 und 1920 gemacht hat. Ne? Und da war Standard-Winemaking überall, also jetzt nicht nur an der Mosel, eigentlich 2 Jahre im Fass. Weil gab ja keine Technologie. Ganz früher hatten sie viel Zeit, aber keine Technologie. Heute haben sie keine Zeit, aber dafür viel Technologie.
Ja, stimmt.
Und in der Zeit vor Filter, ne, hat man einfach warten müssen. Man musste warten, bis der Wein klar war, bis der Wein sich selbst geschönt hat. Ne? Ja, und jeder Wein tut sich von selbst schön. Ja. Ne? Heute hast du eben keine Zeit, heute haust du Bentonit drauf, filtrierst das am nächsten Tag ab, hast du das Eiweiß raus. Ne?
Ja.
Wenn du Eiweiß natürlich rausschönen willst, musst du 10 bis 15 Monate warten. Mhm. Dann fällt der auch von selber aus. Ne? Mhm. Also um auf der sicheren Seite zu sein, hast du 24 Monate gewartet. Deswegen haben ja auch alle alten Weingüter haben immer 2 Keller gehabt. Ne? Weil du hast immer 2 Jahrgänge in Keller liegen gehabt. Ne?
Okay.
Und in der Mosel war ja so, die Versteigerung war Mitte September. Mhm. Ne? Und früher, meine Mutter noch, ne? Also wenn wir dann angefangen haben, jetzt durch Global Warming, jetzt für Anfang Oktober zu ernten, sagt sie, ach du meine Güte, seid ihr schon am Ernten, seid ihr verrückt? Ne? Sag ich, wie Mutter, was immer soll das? Okay. Dann sagt er, wir haben nie vor dem 1. November angefangen.
Okay. Muss
man vorstellen, nie vor dem 1. November angefangen zu ernten.
Über Weihnachten, ne? Okay, ernte so ungefähr.
Aber bis in Dezember. Ne?
Ja.
Und, so, ne? Und heute ist das natürlich anders, aber hat sich alles ein bisschen nach vorne verschoben. Ne?
Aber ist denn das jetzt, wenn du hast ja auch gesagt, man muss immer so ein bisschen gucken, wo der Wein herkommt und an der Mosel die niedrigen pH-Werte, wenn du jetzt den Wein 3 Jahre liegen lassen würdest auf der Hefe, wird das überhaupt gehen?
Ich habe mich ja auch so, natürlich, das war ja Standard auch überall.
Also gehen tut's. Es ist eine Stilfrage, wo du hin möchtest. Ich habe tatsächlich mich damit auch auseinandergesetzt und habe das auch ausprobiert. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir vom Grundgerüst der Weine schon schauen müssen, dass wir die Eleganz, die Frische, das Feine, Finessenreiche im Wein bewahren. Mhm. Und wenn wir zu lange auf der Hefe aus, wenn wir mit zu lange im Fass auch lagern, die Weine Gefahr, dass sie ein bisschen auseinandergehen. Mhm.
Und Sie sind ja hier, natürlich ist der ein bisschen, also er ist nicht höher im Alkohol, aber
er kann das gut ab,
aber er ist
Es ist eine wunderbare Variante, um diesem Wein dieses i-Tüpfchen an Komplexität zu geben, aus der Finesse heraus. Und stell dir vor, dein Grundgerüst ist von vornherein ein bisschen muskulöser. Dann muss man vielleicht manchmal anders denken. Also insofern, ich bin aber voll dabei, dass diese Frage der Zeit zu haben und des Ausbaus und der Geduld was ganz Wichtiges ist. Und ich würde heute Jahrgänge wie 2013 oder 2010 definitiv auch länger im Fass lagern. Das waren halt diese knackigen Säure gewesen. Genau. Da hätte ich gesagt, okay, ein bisschen mehr Zeit würde den Wein gut tun. Mhm. Und insofern macht das Sinn. Ich habe in den Jahren zwischen 2012 und 2018 immer wieder Partien liegen lassen, geschaut, auch teilweise sogar original aus dem Moorstein, dann mal ein Stück fassen, so einfach, um zu gucken, was passiert da. Und am Ende war das Ergebnis häufiger so, dass mir die frühere Variante besser gefallen hat. Und deshalb habe ich da für mich persönlich heute einen Haken dran, weil wir ja auch wissen, dass die Weine ein tolles Reifepotenzial haben und sich entsprechend entwickeln. Ja, und deshalb,
15 hatten wir ja gestern gehabt. Ne?
Deshalb sage ich, es muss halt einfach passend zu der Herkunft eine Lösung gefunden werden. Spannend wäre natürlich die Frage, was machen die Weine, wenn sie 15, 20 Jahre alt sind? Das kann ich so nicht beantworten. Dazu ist das jetzt zu kurz. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Weine, die so lange auf der Hefe waren, dass die da auch nochmal profitieren. Das kann ich mir schon vorstellen.
Weil sie dann stabiler sind oder was meinst
du? Die ganze Sache ist ja nur dadurch gekommen, weil einfach ein alter Kunde, ein uralter Kunde, mich besucht hat vor 20 Jahren, der noch mein Großvater und Urgroßvater kannte, also väterlicherseits, ne? Und der sagte mir, ja, unsere Familie hat immer nur trockene Weine getrunken, ne? Und dann dachte ich ja damals nur alles Restsüße, so, also deine Familie aus 40, die hat ja immer trockene Weine gemacht, ne? Und so, deswegen haben wir da immer gekauft, ne? Also, ja, okay, ne? Ich wusste nicht, weil mein Vater ja damit aufgehört hat, 53, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe dir jetzt mal hier einen 47er mitgebracht. Also, hier auf dieser Würzgarten, den wir jetzt gerade trinken. Ja. 2 Jahre auf der Hefe, was wir heute Reserve nennen, ne? Und so, da habe ich gesagt, ja, alles gut. Ich dachte, wir dachten immer früher, die großen restsüßen Weine, die können ewig halten.
Ewig halten, ja.
Also habe ich auch schon alle getrunken. Und mein Großonkel da, weißt du, 21, 20, will das nur feinste auslesen, 49 und so, ne? Alle fantastisch, ne? Aber trocken habe ich keine Erfahrung gehabt, ne? Und dann haben wir Wochen später, habe ich die Flasche aufgemacht. Also hat eigentlich nichts Großes erwartet, ne? Aber der Wein war so lecker, so fein. Natürlich war der maturiert, ne? Der war natürlich kein junger Wein, ne? Aber der war perfekt maturiert, für mich perfekt maturiert und war ja dann 50 Jahre alt, ne? Als wir den getrunken haben, vor 20 Jahren, oder 50, 60 Jahre alt, ne? Da habe ich gesagt, scheiße, was hat denn der alte Sack gemacht, ne? Dass der trockene Wein schon mal hat, ne?
Dann konntest du ihn aber nicht mehr fragen.
50, 60 Jahre halten konnte, ne? Und da habe ich mich erst für interessiert. Und dann sind wir, also von in dem Jahr haben wir alles umgestellt, sind mit allen trockenen Weinen weg vom Edelstahl zurück in Holzfass, ne?
Gut,
und
aber
seitdem
wusstest du denn, was
in Holzfass in den 20 Jahren jetzt, also bestimmt über 2 Millionen Euro nur in Holzfass investiert. Okay. Wir kriegen jedes Jahr 6 3000er Fässer, ne?
Okay.
Die sind bitte ganz schön teuer, ne? Die Dinger mittlerweile, ne? Leider. Warte mal.
Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen bei uns, wenn man austrinkt, ne? Ja. Da weiß man, es war
mit der Pfütze.
Genau.
Aber mit dem niedrigen pH-Wert und wir haben ja auch niedrige Alkoholwerte. Wir tun natürlich auch nur die gesunden Trauben raus und wenn es an der Mosel, auch in der Grand Cru-Lage, nur gesunde Trauben rausholst, ne? Und kein Butrittes erlauben wir für die trockenen Weine. Ja, dann kannst du froh sein, wenn du 12,5 Alkohol hast. Ne? Wirklich.
Absolut.
Kommt mit rein, ne?
Absolut.
Auch in einem großen Jahr, mit einem heißen
natürlich,
Jahr.
Natürlich.
Und so, wir schaffen das nicht. Also mit gesunden Trauben 13,5 schaffen wir nicht.
Schaffen wir nicht. Das ist so. Diese 12,5 sind ja auch.
Ja, 12,5. Damit kommen wir hin. Und dann lässt er lange auf der Hefe. Dann kriegst du auch so ein bisschen Charme. Ja, dann hilft das, ne? Diese 2 Jahre auf der Hefe. Ne? Da kriegt er so eine schöne Süße, ne? So eine extra Süße. Was müsste ich einmal hier gepasst. Ne?
Haben wir da auf der Flasche, ganz kurz bevor wir zu deinem Wein kommen, Philipp, da steht auch eine Nummer drauf.
Ja, also, das ist die Flasche 1997.
Ja, und da steht auch drauf, wie viele Flaschen produziert worden sind, oder?
Brauchst du eine Brille?
Ja, ich war gerade überlegen, ob ich einen Spaß machen soll und das verdreifachen soll, aber verzehnfachen soll, aber es sind nur 2456 Flaschen. Das ist schon eine sehr rare Nummer.
Ja.
Das ist also,
Man hat nur zwei Puder, weil du kannst auch von der Selektion von
Der Wein ist ein Gigant und wenn der jetzt rauskommt, wahrscheinlich ist er eh schon weg, aber wenn man irgendwo im Handel noch erwischt, das ist was man in den Keller legen muss. Also ich werde mir auf jeden Fall
nicht 10 Jahre. Die 12er sind jetzt, die 12er Reserven sind jetzt so verteilt. Der 12er Würzgarten, den hatte ich mitgeholt, einen Freund von, ach, du kennst ihn auch, den David Fink, ne?
Ja,
der hat doch früher dieses weiß er, in Carmel, dieses tolle Weinfestival gemacht. Ja. Ne? Und der hat jetzt in Bohn ein Hotel eröffnet, ne? 1896 heißt das, ne? Das ist von der Trois Family, eine große alte, sehr, sehr alte Negociant Family aus Bohn, ne? Das war deren Office gebildet, ne? Gewesen, okay. Mitten in Bohn. Das hat er den überzeugt, dass er dafür ein Office viel zu toll wäre, also viel zu, und das hat er ein Hotel draus gemacht, ne? Der Aubert de Belaine, also der Inhaber von Romani Conti ist da auch Investor, bei ihm auch in Carmel und so, ne? Und da hat er mich gefragt, weil der immer ein großer Mosel-Fan war und hier ein großer Freund von Bernd Philippi, ne? Da waren ja immer hier so, ne? Die waren unglaublich, ne?
Okay.
Und da hat er gesagt, nee, aber ich will jetzt hier nicht noch Burgunder haben bei der Eröffnung, 8. November war das letztes Jahr, ich will auch ein Möselchen haben, ne? Sagt er, lecker. Und da habe ich gesagt, okay, dann bringe ich der 12er mit, der 12er wird es gerade, ne? Reserve. Aber nur aus der Marke, mal gesagt, bitte. Nur alles nur aus der Marke.
Ist klar, würde ich auch gemacht, gesagt.
Ne? Und so. Und das ist natürlich, da freut man sich, ne? Da war natürlich, war nur für die Trade, nur Burgunder, also Winzer. Und Hoteliers und Restaurant und so. Ne? Und da haben wir den ausgeschenkt und da kam nachher der Monsieur de Verlaine mit seiner Frau und da sagte die Madame de Verlaine, hat gesagt, Monsieur Lusin, ne? Das war der schönste Wein heute des ganzen Abends. Ne?
Doch, das ist schön, oder?
Was? Ja. Also, wenn du da mal, ne? Und da standen wirklich große Namen da an Burgundern. Ne? Und so. Der war aber einfach super charmant. Ne?
Weißt du, aber das habe ich ja häufiger schon mal gehört, dass das auch der, ich sage das jetzt mal so, wie ich es gehört habe, dass es der Ernie Losen-Trick ist. Dass man erst, wo man den auch andere Winzer sich abgeguckt haben, hat mir nämlich der Roman Niewotniczanski mal erzählt, dass er immer erstmal große Sachen aus dem Burgund, oh, guck mal, du wirst verlangt. Kaufen, verkaufen. Das sind diese ganz schlimmen Momente in so einer Sendung, wo der Kollege in der Technik Atempause, also,
genau. Vielleicht. Oh mein Gott, das war live, eben von dir, genau.
Also, Roman Niewotniczanski hat mir erzählt, er würde immer den Ernie-Losen-Trick anwenden, nämlich erstmal so große Burgunder und sowas aufmachen, die ja toll sind, aber auch ein bisschen kompliziert. Und dann zum Schluss so ein Möselchen. Und alle würden sagen, och, das ist aber eigentlich, das ist.
Wir müssen uns ja als großen Rieslinge von Deutschland müssen sich ja nicht verstecken.
Ich glaube, dass der Ernie das anders macht. Ich glaube, dass der Ernie immer erstmal das Mosel-Thema gespielt hat, bevor die Burgunder kriegen.
Sag mir doch mal, wie du es machst, weil
nein, man muss sich ja, sind wir doch ganz ehrlich, er hat ja auch jetzt hier von sehr berühmten Winzer, von Dominik Lafont, ein sehr berühmter Winzer, der eigentlich für seine Weißweine berühmter ist, aber ich finde seine Rotweine sehr sensationell, aber die sind noch günstig, weil der einfach nur für seine Weißweine berühmt sind, aber der macht grandiose Rotweine, die unglaublich halten. Ne? 30 Jahre alt, ich habe noch Santeno von 88, der Zeug ist immer noch jung und frisch. Ne?
Okay.
Und das ist doch einfach ziemlich simpel. Ne? Wenn du deine Weine neben die großen Weine der Welt stellst, dann hast du so ein bisschen den Anspruch, doch in der ganz gleichen Kategorie wahrgenommen zu werden.
Klar.
Ne? Anstatt, wenn du dich jetzt da sagst, guck mal, mein Wein ist toll und daneben stellst du dann so 1,99 Aldi Wein. Ne? So. Also du sag mal, du musst dich ja mit irgendwas vergleichen. Ne? Und so, ne? Jetzt nebenbei trinkt man die Sachen natürlich auch gern. Ich trinke auch, ich bin großer Bordeaux-Fan, so ist das nicht, nur ein Rhône-Fan. Ne? Das sind so drei sag mal, Leidenschaften. Ne? Und wenn du natürlich abends dann Gäste hast, da willst du ja auch nicht den ganzen Abend beim Abendessen deine eigenen Weine trinken. Ne? Ich meine, ich habe mal so eine Veranstaltung gehabt, das war bei Chateau Giraud. Ne? Das sind so Thermenweingut. Ne? Hat damals irgendein Waffenhändler aus Kanada gehört. Ne? Und dann hast du da Abendessen bei denen gehabt. Ne? Gehört dir heute dem Olivier Bernard von dem Graf Neidberg. Ne? Die haben wir gekauft. Okay. Ne? Aber damals war da noch der Waffenhändler. Da hat man Abendessen gehabt. Ne? Da musstest du das ganze Scheiß Abendessen musstest du zu Tarn saufen. Ne? Mit dem ersten bis zum letzten Gang. Ja, man, was ist das denn für ein Scheiß? Ne?
Google
also,
sozusagen.
Also, sag mal, so, da habe ich mir damals gedacht, also, das ist bei mir nicht passiert.
Süße Unalkohol schon.
Ja, voll. Und der Idiot die ganze Zeit dann, ja, da wäre aber ganz tolle Weine, die würden zu allem passen. Ne? Und so, oh mein Gott. Ne? Ja, okay. Also das passiert bei mir nicht. Ne?
Ja, okay.
Also man will ja, sag mal, man ist ja für seinen Wein überzeugt, gar kein Thema, das sind wir alle, ne, würde ich mal sagen. Ne? Aber man ist ja nicht so, also so was von dir, ne? Scheuklappen und blind, ne? Dass man meint, ich muss meinen Riesling jetzt zu allem trinken. Ne?
Aber erst kommt die Arbeit, das heißt, du verkostest den jungen Jahrgang.
Ja, genau.
Das ist Arbeit.
Genau.
Und wenn es dann um den Genuss geht und dann spielst du natürlich das Spiel mit schönen Wein.
Dann hören zu dem Gang, wo es dann noch passt. Natürlich holst du dann einen Riesling, ne?
Ja.
Und tust vielleicht noch einen anderen daneben stellen. Ne?
Okay.
Aber ich muss sagen, ich bin noch fair zu den Burgundern. Ne?
Ja.
Ich tue immer zuerst weißen Burgunder ausschenken und dann kommt der Riesling, weil vorher den Riesling, dann ist der Burgunder kaputt. Ne?
Okay.
Der hält nicht mit. Ne? Ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also gegen so diese Art von Rieslingen, wenn du jetzt da zum Beispiel noch so Kloderbar von der daneben stellen wirst, halt der einfach schwierig, weil einfach mit der Säure zu tun hat. Ne? Die Säure ist bei unseren Rieslingen so dominant, ne? Und da kommt natürlich unglaubliche Stärke bei den Weinen raus. Und dann kommt dann ein, sagen wir mal, noch so, der dann halt nur so 5 Säure hat. Ne?
Dann fällt dann
der,
fast.
Der stürzt, in der Regel stürzen die nach dem Riesling
ab. Ich verstehe das total. Mir geht es so, anderer Ansatz. Wir sind ja auf Kalkboden bei uns. Ne? Moorstein ist Kalk. Und wenn du dann Chardonnay neben Riesling teilweise nebeneinander stellst, findest du auch da immer wieder im Mundgefühl diese Parallelen.
Aber direkt nebeneinander, was denn danach zu trinken, ist immer schwierig.
Die Säurethematik ist das eine. Ganz klar, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in der Regel der Burgunder auch ein bisschen mehr Volumen hat und natürlich spielt er noch ein bisschen das Holz mit rein. Mit Essen, finde ich, ist es ganz cool, wenn du es nebeneinander machst. Aber du brauchst einen Gang dazu. Wenn du es solo machst, bin ich voll bei dir, dass das...
Also gestern Abend war der beste Beispiel. Ne? Ja. Wir hatten, sag mal, ich hatte von unserer Produktion einen Merceau dabei gehabt. Ne? Toller Wein, der auch reduktiv und sonst so ist das.
Aus hier. Eurer Aber, Produktion.
Also hier von Perron de Mipon heißt das Label. Ne? Und wir hatten seinen 15er Kirschspiel, ne, gehabt, ne, und so, ne. Wir haben zuerst den Burgunder getrunken und dann den Kirschspiel und dann habe ich mir den Burgunder mal nachgeschenkt, ne. Der ist schon abgefallen dagegen, weil einfach hier der da war eine andere Säure, da war eine andere Struktur, weißt du? Und die maskiert ja viel stärker.
Auch mehr Länge vielleicht, ne? Tick mehr Länge. Hat Riesling nicht mehr Länge?
Der wirkt dann auf einmal, obwohl der sehr schön war, als für sich getrunken, da wirkt auf einmal der Merceau so ein bisschen schwach gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Holz hilft dann sowieso nicht gegen die Frucht. Entschuldigung, das macht den nicht besser. Der macht den schön für sich getrunken, aber der stürzt und kratert. Holz macht das ja ein bisschen so, wie die sagen, die Engländer austär. Ne? Und dann gegen diese Frucht, ne? Wie der Wein, der hatte die gleiche Frucht gehabt. Ne? Also er war unglaublich jugendlich noch. Und so, ne? Da hatte der schwer gehabt.
Und wir sind übrigens auch bei 15. Ne?
Wir müssen jetzt mal, genau. Moorstein aber jetzt.
Und dann war Kirschspiel 15er gestern Abend. Da haben wir beim Zeldinger Hof haben wir den getragen.
Ah, ja.
Ne? Der hat den bestellt. Ne? Und das war schon...
Also hat er Ahnung gehabt.
Ja.
das will ich jetzt auch mal so sagen.
Toller Weinhändler. Nein, wer, ne?
Toll, auch wie frisch der noch ist. Geil. Macht Spaß, oder?
Ja.
Sag du mal was zu Philips Wein jetzt hier.
Ja, wie gesagt, gestern Abend, das ist ja witzig, ne, dass ich gestern Abend auch schon einen getrunken habe.
15, du bist voll auf 15 jetzt,
ne? Sag mal. Ja, 15 war ja auch ein toller Jahrgang, gell? Aber auch eine gute Säurenstruktur, die, oder?
Das funktioniert
war ja so ein heißer
das
Jahrgang.
Hat, ne? Das hat am Anfang ein bisschen nebeneinander gestanden, weil die Säure, die war schon sehr präsent.
Da braucht die Zeit, guck mal hier, 10 Jahre. Ne?
Fast 10 Jahre. Jetzt, naja, und, sind wir mal großzügig.
Ja, der Mosel können wir zu genau kalkulieren. Wir sind immer groß.
Ja, das darf man auch sein.
No, und dann aber, ne? Ja, fast 10 Jahre, das ist ja irre, ne? Das ist ja taufrisch, ne? Der Wein. Ne?
Ja, so, ne? Ist echt irre, geil. Ne? Ja. Ich habe gelesen, jetzt habe ich von euch so eine neue Broschüre bekommen. 350 Jahrgänge jetzt.
Ja,
350 Jahre.
Ich bin irgendwie.
Ich wollte das jetzt mal feiern. 350 Jahre. 11.
Generation oder so, keine Ahnung. Was,
350
Jahre. Was auch immer das heißen soll. Ja? Also, keine Ahnung. Uns gibt es noch und das ist gut so.
Kirschstück, ist das eine wärmere Lage?
Kirschspiel ist ein bisschen wärmer.
Kirschspiel, ja, so heißt das.
Genau. Kirschspiel ist ein bisschen wärmer. Da sind wir im Prinzip auf, sagen wir mal, zwischen.
Und das ist ein Kalkboden, ja?
Das ist beides. Das ist Kalk,
beides.
Kirschspiel in Osthang, zum Rhein hin geöffnet, auf so 130 bis 150 Höhenmeter. In der Reife deutlich früher als der Moorstein. Der Moorstein zwischen 180 und 240 Höhenmeter. Also, ja. Und auch windoffen. Ne? Der Osthang ist total geschützt von den Westwinden, die wir immer haben. Im Moorstein weht immer der Wind so ein bisschen drüber.
Ah, ja, ja,
und dadurch haben wir etwa eine Woche Vegetationsunterschied. Und das hilft natürlich auf der einen Seite dem Moorstein, diese kühlere, auch ein bisschen von der Säure geprägtere Charakteristik zu spielen. Mhm. Und Kirschspiel überzeugt natürlich schon auch durch eine gewisse Würzigkeit, die von der Reife. Und interessanterweise sind die Kirschspielweine nie so gelbfrüchtig. Die haben eher immer so ein bisschen so eine kräutrige Textur. Also hast du Minze, weißer Pfeffer, solche Aromen auf. Ja. Und Morschen ist eher klassische Gelbfrucht. Also,
obwohl der gleiche Boden ist.
Mhm. Ja, aber das Klima macht es
ja,
dann am Ende.
Ja, gut.
Ja. Also, morgens hast du zwar die Sonne drauf, aber abends ist auch relativ schnell weg. Ne?
Deswegen kann man auch nicht, wenn man von Terroir redet, immer nur vom Dirt reden, also vom Dreck. Ne?
Vom Dreck.
Also,
ne?
Also weil das kann trotzdem, du siehst ja gerade hier, ne, obwohl du den gleichen Boden hast, hast du trotzdem zwei unterschiedliche Weine. Das ist halt die Komplexität des Terroirs, besteht aus dem Dirt, aus den ganzen Mikroklimafaktoren wie Elevation, Exposure, ne? Und Inclination und so, wie sie alle heißen. Ne? So, diese Komplexität macht der Terroir.
Den Spaß müssen wir jetzt noch machen.
Den Uerzinger Würzgarten dazu.
Würzgarten und Moorstein nebeneinander. Einfach nur nur dieses Mundgefühl auch von der Grundreife der Weine und dann das, was in der Länge kommt. Das ist wunderschön nebeneinander.
Ah, der hat auch einen ganz tollen Duft hier, dieser Würzgarten. Das muss man.
Das ist großartig, der Würzgarten. Also da werde ich mich definitiv darum kümmern, dass da ein paar Flaschen in meinen Keller kommen, weil das ist eine echte Maschine dabei.
Eine Maschine? Ja. Eine Maschine.
Trotzdem noch elegant. Aber das Schöne ist ja die Mosel, diese lange Ausbau auf der Hefe gibt ihm so ein bisschen nicht Süße, sondern Extraktsüße. Ne? Mhm. Dann macht ihn so ein bisschen charmanter. Ne? Richtig gut.
Den anderen
war
ein
warmer Jahrgang, gell? 18 war eigentlich auch ein warmer Jahrgang bei uns.
War's. Also wenn ich jetzt rückblicke, 18 waren bei uns eigentlich fast die opulentesten Rieslinge gewesen. Lassen wir mal 2009 und 2005 außen vor, wo wir einfach zu spät geerntet haben und nicht verstanden haben, dass es irgendwo im Zeitfenster früher besser gewesen wäre. Mittlerweile wissen wir, wie wir damit umzugehen haben. Aber die 18er, da muss man sagen, das Lustige ist, da haben die etwas höheren Erträge uns gerettet, dass die Frische bleibt und dass es irgendwie irgendwie lebendig, elegant ist. Manchmal sind 1000 Liter mehr auf dem Hektar besser wie 1000 Liter weniger.
Okay.
Weil wenn dieser Jahrgang mit niedrigen Erträgen geerntet wäre, dann wäre das noch komplexer geworden. Okay. Und so hat das wunderbar ausgeglichen. Im Übrigen können wir auch da wieder den Bogen in die Bourgogne spannen. Dort ist es genauso. Für die war es ein Segen, da haben sie endlich mal Wein gekriegt. Und das hat... Dass diese Weine sind sehr balanciert.
Super schön, ne? Also auch hier, die 21, 22 aus alten Jahrgängen, aber mit hoher Träge, ne? Sind super elegante Weine. Mm. Also, ne? Nicht zu fett.
21 ist eh ein ganz toller Jahrgang, ne? Oder?
21 in Deutschland ist relativ kühl.
Ja.
Und da brauchst du Geduld. Das ist ein Jahrgang, wo man einfach sagen muss,
aber ein klassischer Jahrgang. Ne? Ja. Also klassischer Jahrgang, im Prinzip, ich vergleiche den 21er immer mit dem letzten großen Jahrgang vor Global Warming. Und das war 90, ne? Und ich finde 90.
Ist das 90?
Ja, und für mich. Also die Klimadaten sind sogar vergleichbar von beiden Jahren. Genau. Und das ist ein Kuriosum, weil 90 galt damals als reifes Jahr.
Oh. Ganz großes Jahr, ein reifes Jahr. Okay. Also sag mal, heute ist ein kaltes Jahr im Global Warming, ein großes warmes Jahr vor Global Warming.
Okay.
Ja. So, ne? Das ist schon krass. Und die sind schon ähnlich, die haben Ähnlichkeiten. Für mich hat 90 und 21 große Ähnlichkeiten. Ne?
Ja.
Für beide, also 90 ist super Holz zu trinken, tolles Jahr. Tolle Weinchen.
Wenn ihr die jetzt so gegeneinander im Glas habt, wie.
Ja, das ist wie gesagt, er sagt ja, es gibt diese Würzigkeit, ne? Die merkst du in beiden. Also riechst du, ne? Ja gut, die Mosel hat natürlich, die kann nie, also sag mal so, wenn du nur gesunde, wir kriegen natürlich nicht den Alkohol da rein, ne? Das ist klar. Ne? Deswegen kannst du dich aber mit dieser längeren Hefelager, kannst du aber dann, sag ich mal, Leck, also dieses leichte Defizit an Alkohol, kannst du über diese lange Hefelager
das jetzt ein bisschen Defizit ausgleichen. Ist, weiß ich jetzt nicht.
Nee, also ja,
aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß es total. Ja. Ich sehe es so, reden wir über Alkohol, reden wir über Komplexität.
Mhm.
Und der Würzgarten, der steht in keinstem Falle dem Moorstein nach, was jetzt die Textur eines großen trockenen Weins betrifft.
Mhm.
Beides sind großartige Vertreter ihres Terroirs. Also du hast halt, du hast dieses Würz-Thema, du hast wirklich das ist so synonym für eine Aromatik, die einfach bewegt. Ich glaube, dass die Machart Weltklasse ist, dass es mit sehr viel Fingerspitzengefühl die Lage transportiert in das Szenario eines großen trockenen Weins, und das ist doch wunderbar. Und
ja.
Ich meine, jetzt am Ende machen wir uns nichts vor. Der Schatz der Mosel sind diese Steillagen mit diesem besonderen Boden und die alten Reben dazu. Das ist, also wenn wir in Rheinhessen Reben haben, die 50 Jahre alt sind, sind wir stolz drauf.
Mhm.
Ja, Phylloxera, die Reblaus hat bei uns einfach das Bleiben nicht ermöglicht. Und in Rheinhessen, muss man auch ganz klar sagen, in den leichter zu bewirtschaftenden Flächen hat man halt auch früher neu gepflanzt,
ja.
Weil man etwas ertragsorientierter war, und das sind schon auch so ein bisschen dann auch Unterschiede, auch kulturell gibt es Unterschiede. Mhm. Als ich an die Mosel kam, meine Frau Eva kennengelernt habe und dann auf den ersten Weinfesten war und festgestellt habe, dass du da ja fast alle Weine am Weinstand trinken kannst, selbst wenn du die Winzer
nicht kennst. Das geht ja dran,
aber ich dachte, okay, wow, die machen ja wirklich ordentlich Wein hier. Ja,
ja.
Und das ist halt, an der Mosel ist schon insgesamt ein Winzerhandwerk da.
Mhm.
Und da gibt es in jedem Ort ein paar Keller, wo du weißt, da unten liegt guter Wein, weil sie es ordentlich machen, weil sie es mit Herzblut machen, weil sie es so machen, wie sie es gelernt haben.
Mhm.
Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass in Rheinhessen das nicht existiert, aber Rheinhessen hat natürlich ein bisschen einen anderen landwirtschaftlicheren Ansatz, der letztendlich nicht so dieses Winzerhandwerk per se war. Das waren Gemischtbetriebe, die letztendlich von Ackerbau, Viehzucht und Weinbau gelebt haben.
Mhm.
Und da war diese Spezialisierung natürlich so nett.
Gemischtbetriebe, die bei uns gibt ja kein Land. Ne?
Ja,
da hast du dann so Weinbau gemacht, aber Gemischtbetriebe wie hier, wo du unglaublich viele Flächen hast. Ne?
Du willst jetzt keine Kühe auf die Steinhänger schicken.
Ja, jeder hat einen Kuh gehabt und zwei, ne? Aber weniger als
im
Gemischtbetrieb.
Garten.
Ne? Und so mal, ne? Aber da war nicht so. Als Gemischbetrieb. Ne?
So,
aber auf der anderen Seite konnten sie auch nicht existieren, weil durch diese Realabteilung ist immer alle so klein geworden wieder, dass sie davon auch nicht existieren konnten. Ne?
Und jetzt sagst du, machen wir Pinot zuerst oder machen wir die beiden zuerst?
Ah, aber leichter mein Pinot, weil die anderen sind,
ja, hätte ich jetzt
die
auch
anderen sind restsüß. Ne?
Genau, ja.
Also, aber du hast, und bei deiner ist auch restsüß?
Ja, das ist, lassen wir außen vor, das war die Ersatzflasche.
Wenn also,
Kocher. Das ist also, ganz junger, also, 23er Estate Riesling.
Oh, 23?
Wenn dann hätten wir damit starten müssen.
Ach so.
Die Flasche gucken wir uns im Kühler an.
Und bei einem der nächsten.
Alles gut.
Dieses großartige Weingut in Bernkastel. Kuhs?
Bernkastel.
Bernkastel? Die Rebzeit, gell? Das ist wie bei uns. Das will man nicht vermischt haben. Okay.
Nee, das gibt's bei euch nicht wirklich, oder? Ist das so?
Immer wieder.
Ja, aber nicht so.
Kusa, da hast du doch
wieder. Ja.
Entschuldigung, ne?
Aber wenn du jetzt generell die Mosel nimmst, ist ja so, mal ist die große Lage auf der linken Seite, mal ist auf der rechten Seite. Also insofern.
Aber immer da, wo sie gerade ist.
Bernkastel.
Aber die Kuhs haben die große Lage.
Nein, natürlich nicht. Das verstehe ich natürlich.
Da drüben, ne?
Also, dein Weingut in Bernkastel.
Ja.
So, und natürlich großartig und ein Welthof, aber Das, was sich überall findet, ist ja Dr. L. Das kommt jetzt nicht aus deinem Weingut, oder? Mhm. Aber damit bist du berühmt auf der ganzen Welt.
Das kommt, das kam aus meinem Weingut. Ne? Ja. Da fing es an.
Ja. Ja. Okay.
Ganz einfache Story. 1994 sagte mein englischer Importeur, Nigel Blundell von Grundle, sagte dann so schön, ne? Tell me. How should we poor English people ever understand a German label which says Schloss Beckelheimer Kupfergrube Riesling Trockenbecken aus Hefe?
Schwierig.
Nigel, I got your point. I got your point, you know. And so I will create you a label, you know, hab gesagt, mach dir ein Label.
Ja.
But auch ihr armen Engländer verstehen werdet. Ne? Okay. Also, da gab es ja 4 Wochen, 6 Wochen später. Da habe ich gesagt, okay, kein Schloss Böckelheimer Kupfergrube Riesling Trockenmelasse. Da habe ich einfach Dr. Losen zu Dr. L. Ne?
Ja.
Gekürzt, ne? Jahrgang und Riesling drauf. Kein Mosel, kein nix. Ne? Also nur Jahrgang, Riesling und natürlich ein Logo. Ne? Mhm. Und wir haben das Losen Brothers genannt. Ne? Mhm. Weil am Anfang hieß es Dr. Losen. Ne? Mhm. Weil es doch aus unseren eigenen Weinbergen kam, die Large lagen. Ja, und so, die wir dann zu Dr. L gemacht haben. Nur ist das ganze Ding also sehr erfolgreich gewesen.
Dann Dingen ist
das Ding ist explodiert. Das Ding ist
halt erfolgreich geworden. Ja, habe ich nicht mehr genug Weinberge gehabt. Und damals waren wir ja dann seit 93 waren wir dann VDP und dann durfte man ja auch nicht unbedingt Zukauf machen. Und Zukauf musste ja laut VDP immer ein anderes Label haben. Auch, ne? Und das war dann alles in der gleichen Geschichte so verwirklicht worden. Dann haben wir also eine, weil wir ja dann eben nicht mehr unter Dr. Losen machen durften, haben wir eine Firma Gebrüder Losen gegründet. Ne? Da waren meine zwei Brüder noch dabei. Ne? Und da haben wir dann Dr. L. Losen Cross, steht da drunter. Losen Brothers.
Like Brothers,
ne?
Okay.
Ja, genau. Und immer noch Jahrgang Riesling. Ne? Mhm. Und das Etikett existiert unverändert seit 1994,
1995.
Ne?
Die ganze Welt kennt
mittlerweile, ja, mittlerweile in, ja, keine Ahnung, 90 Länder weltweit. Ne?
Du verkaufst ja, hör mal, wie viel Flaschen, komm, sag mir mal unter der Hand, wie viel Flaschen verkaufst du?
Das ist schon mein Bruder.
Will er nicht erzählen.
Wir waren, das war, lass es 2016 oder so gewesen sein. Wir waren zusammen in Australien unterwegs, auf einem großen Racing-Event mit einigen deutschen Winzern und sind von Sydney nach Melbourne geflogen und dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren. Mhm. Wir haben in so einem kleinen Buschen besessen, Anis Handy klingelt und dann kriegt er die Nachricht, dass er den letzten Markt in Südostasien geknackt hat.
Und das war leider immer noch nicht Nordkorea.
Nee. Das klappt auch nicht mehr, glaube ich.
Ja, da muss man natürlich ein bisschen Incentive machen. Ja. Da muss man natürlich in den Container immer mal so eine Cruise-Missile mit reinpacken und sowas, ne? Mit einem roten Schleifchen.
Du hast doch eh diese Kontakte.
Von der Mose, ne?
Du hast doch eh diese Kontakte zu diesem Waffenhändler da, der diesen Wein da hat. Also der vielleicht
wieder ja, über Umwege, ne?
Ja, genau. Ja.
Aber es ist halt am Ende so. Das muss man, glaube ich, auch so verstehen. Das ist einfach auch sein Ehrgeiz.
Ist ja auch toll, ja.
Ich erinnere mich noch dran, du hast dich damals wirklich gefreut, und du hast richtig gemerkt, okay, das war für dich eine Freude, zu sagen, jawohl, das ist schön, dass es geklappt hat. Und er ist ja auch die Tatsache, dass heute Losenwein in der ganzen Welt getrunken wird und der beste Ambassador deutschen Weins an sich ist, liegt in seiner Person begründet, weil er auch arbeitet wie ein Wahnsinniger.
Wie verrückt.
Das ist diese Präsentationen, dieses Weinausschenken.
Durch die Gegend.
Jedem zu erzählen, was dahinter steht. Und das immer wieder zu wiederholen. Mhm. Fleißig zu sein.
Ja.
Und da geht es mir so, wenn ich dann denke, oh, ich habe schon keine Lust mehr, dann siehst du,
in deinem Gesicht.
Ja, der ist aber noch dran. Ja. Und, also wir waren in den USA zusammen unterwegs. Da kannst du, wenn du siehst, dass er das macht. Da kannst du nicht sagen, jetzt bin ich da raus. Da musst du halt auch. Ja.
Also verreisen mit Ernie, Anstrich.
Ja, da ist immer mal los. Ne? Und wir haben gerade dieses Jahr aber wieder 3 Märkte aufgemacht. Wir haben einen neuen Importeur in Fidschi, ne? In der Mongolei und Mazedonien.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Das ist jetzt meine Verkaufsleiterin hat ihren Urlaub sogar jetzt geändert. Ich sagte, oh, wir haben doch jetzt den neuen Mann in Mazedonien. Ich habe meinen Mann, der ist nicht im Weinbusiness, meinen Mann überzeugt, ne? Er ist im Urlaub nach Mazedonien zu fahren. und mal gucken, was der da so macht. Und ich sage, Anne, ne? Also, mal, ne? Dass nachher dein Mann noch sauer ist. Ne, ne, macht er gerne.
Also, als ich
also hast auch passionierte Leute, gell? Das ist auch wichtig. Ne?
Das ist wichtig. Ja nicht, du kannst nicht alles alleine machen, ne? Wie viele Länder bist du?
Also jetzt mit den 93, ne?
Wow, Wahnsinn. Das ist schon krass.
Afrika fehlt noch. Das ist Afrika, der nächste Ding. Afrika, jetzt habe ich mit ein paar Franzosen, die haben gesagt, ja, du musst nach Afrika, ne? Okay, ja, das ist jetzt dann auch dran. Der Letzte. Ja,
den Move machst du.
So, was weiß ich, so nach Sierra Leone, so mit so einer schusssicheren
Weste, ja.
Und so dann doch, bam!
Also wie so, das kann das werden, hör mal.
Ja, da haben wir alles. Ne? Hatten wir jetzt gerade vorgehabt, ne? Aber
genau,
wir haben immer so eine Männerrunde, ne? Und da ist der Saas, ne, ein Freund von uns, ne? Das ist der Bruder von diesem, ich habe jetzt nichts mit Fußball zu tun, nee. Du kennst dich ja besser aus, wie heißt der, Toni Rüdiger, ne? Das ist der Bruder, die sind ja von Sierra Leone, ne? Ja. Na, der sagt, der ist bei uns in so einer kleinen Männerrunde, einmal im Jahr, da ist unser Notar, der Anwalt und alles, ne? Alle, die du brauchst im Leben, ne? Da hat er gesagt, komm, lass uns nach Sierra Leone, ne? Und ja, super, klar, ne? Wollten wir so immer, ne? Du kannst mir direkt mal ein paar Kontakte machen da unten, ne? So, ne? Aber dann ist mein Anwalt und mein Notar sind dann abgesprungen.
Wir haben Sorge gehabt.
Wir haben gesagt, ja, wir haben ja noch Kinder, ne?
Wir haben noch ein bisschen Zeit zu leben.
Ich habe auch einen Hund.
Aber wie hast du denn, also das ist ja wirklich. Gut, du hast das jetzt erzählt, du musstest das für die Engländer zurechtbiegen, aber jetzt mal ehrlich, das ist schon eine Leistung jetzt so weltweit. Also, kleine Geschichte aus Dänemark, kleine Stadt, Tønder. Ein Mini-Café, nichts sonst, aber Dr. Losenwein, also... Dr. L. Ja. So. Und schwört da drauf, ne? Ich trinke am liebsten deutschen Wein, Dr. L.
So, und in the middle of nowhere, in Australien.
Ja. Leute, in Malediven, die schreiben ja, oh, das ist mein Lieblingswein. Wir waren da auf so einem kleinen Insel, ne? Und so. Ja. Und die hatten da einen Wein, ich habe den nur getrunken, das ist mein Lieblingswein meiner Frau, ne? Und so, ne? Oder Leute, die dann den Wein kennen und so, ich weiß nicht mehr, ob man da sowas jetzt hier so erzählen kann.
Ja, unter uns.
Und ganz einfach, das war irgendwo in China, ne?
Ja.
Und der Typ, der wollte dann hier so ein Mädel anmachen, ne? Und so, ne? Sehr, sehr hübsch, ne? Und so, ne? Und hat die ganze Zeit so ganz teure Bordeaux, ne? Aber weißt du, das ist
und schwierig bitter, auch.
Und so schwierig für Mädels, die gar keinen Wein trinken und so, ne? Ja. Und da sagte der, soll man jetzt zu ihm, ne?
Wenn das was werden soll.
Ja, genau, wenn du dich nochmal heute Abend leihen willst, ne? Und so, ne? Dann musst du einen anderen Wein aufmachen. Da sagt er, was denn, ne? Ich habe dann Wein, Riesling, fruchtig, Kabinett, Fehlersohn, ne? Und dann sagte ich, ja, aber was kostet denn? Ja, natürlich nicht Betrugspreis, der muss die beeindrucken. Also, ja, natürlich auch, das ist ja nicht teuer, kann ich nicht beeindrucken. Glaub mir, ne?
Mach mal.
So, mach mal auf, ne? Ja. Flaschkabinett aufgemacht, ne?
Und schon
wir haben zwei Flaschen getrunken, ne?
Aha.
Ein Jahr später waren die verheiratet und sie hat dann zur Hochzeit nur Wilner Sonne und Kabinett ausgegeben.
Jawohl.
Jawohl.
So läuft das. Ne?
Dennoch passt es, dass wir dazu Burgunder trinken, weil das ist nämlich, wie gesagt, also, soweit ich den Ernie kenne, eine seiner Leidenschaften, dass er eben Burgunder natürlich noch weitaus tief gereifter gerne trinkt.
Aber der ist aber schön.
Und ich dachte, okay, dann nehme ich einen mit, einfach um ihm eine Freude zu machen.
Aber das hat auch was damit zu tun, für mich ist Pinot Noir und Riesling, ne? The White and Red Twin, ne? Also das sind wie Zwillinge, ne? Der rote und weiße Zwilling, ne? Weil Pinot Noir und Riesling haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es jetzt zwei verschiedene
Weine sind. Aber das sagt ihr Weine immer sind, ne? Nach dem Motto, wenn du die Augen zumachst, kannst du das ganz unterscheiden.
Nein.
Aber ehrlich, ich will das doch auch unterscheiden.
Nein, das hat aber... Alte Burgunder und alte Rieslinger haben beide dieses Soubois, oder was wir Firne nennen. Ne? Diese Firne, die Franzosen nennen das Soubois. Ne? Und die kriegen alte Burgunder und alte Rieslinger, auslesen von der Mosel, 59 oder sowas, ne? Kriegen die gleiche Aromatik. Alte Burgunder bekommen über den Extrakt Zucker, den Extrakt Sweetness, ne, werden die süß. Große gereifte Burgunder, wenn sie groß sind, werden süß im Alter, während alte Auslesen von der Mose immer trockener werden und die gleichen sich von der Süße sehr stark an. Mhm. Der Burgunder wird im Alter süßlich. Der alte Auslese von 59 oder so, die ja auch nicht so süß war in seiner Zeit. Da gab es kein 90 Gramm Restzucker, sondern also ein Auslese hat vielleicht 40 Gramm Restzucker, sind die abgefüllt worden. Ne? Mhm. Und der wurde dann nach 30, 40 Jahren, hat er immer noch eine schöne Süße gehabt, ne? Aber nicht mehr so süß, wie er jung war. Ne? Mhm. Und das gleicht sich auch an. Ne? Das hat, nee, hat mehr was damit zu tun, von der Aromatik kommen sie eher, gleichen sich an, von der Süße gleichen sie sich an. Und deswegen gibt es unglaublich viel. Und dann gibt Pinot Noir und Riesling, beide sind Cool Climate Grapes, ne? Also brauchen ein kühleres Klima, ne? Brauchen einen gewissen Boden, um wirklich hervorragend zu werden. Mhm. Du kannst Pinot Noir und Riesling irgendwo einfach anbauen. Ne? Deswegen gibt es so viel Gemeinsamkeit. Nicht, weil du die Augen schließt und so da einen rauslaufen willst. Ne? Ne? Also ich meine, das hat wirklich was mit diese Weine sind so ähnlich. Ne?
Wir waren vor kurzem gemeinsam auf einer Raritätenprobe mit.
Oh, ich habe die Bilder gesehen. Die hatten Spaß, ihr zwei.
War eine tolle Probe. Und der Arnie war eigentlich der einzige Ansprechpartner, der wirklich blind Orientierung hatte in dieser Reife, weil der kennt sich einfach brutal aus.
Das ist also du schmeckst das alles, ist, du weißt.
Das ist neue ein Brain, Welt, alte Welt.
Also sag mal, wie willst du eine Erfahrung bekommen? Du musst 40 Jahre saufen.
Also mein
Leben kannst du dir da nicht. Ne? Da musst du viel gesoffen haben mit deinem Leben. Ne? Und dann haben wir den
ich verstehe. Ich arbeite
aber dran. Der ist groß dazu, nein.
Ich finde es auch schön.
Der ist wirklich groß.
Habe ich noch gar nicht aufgemacht.
Echt der Gaumenschmeichler.
Ja, aber die finden den Sand nur, das ist wirklich der ganz groß. Obwohl, der ist ja jetzt pensioniert, gell? Der hat seine Tochter, oder wer macht das jetzt?
Ne? Ja, und dann nicht mehr so gut? Oder?
Nein, aber man hat man dann mehr so die Kontakte, ne?
Ah.
Die jungen Leute, die sind natürlich so in Burgund.
Ich habe da ein paar Flaschen davon, Gott sei Dank, weil es ist der Geburtsjahrgang meiner Tochter.
Oh, und das hast du mitgebracht?
Ich sag mal so, also ich hatte ja die Grundtheorie gehabt, wenn sie dann mal konfirmiert ist und kein Interesse hat, kann ich anfangen zu trinken.
Also sie hat aber Interesse.
Rechnet zurück, es ist noch wirklich noch ein junges Mädel.
Ja.
Sie trinkt Kabinett.
Und das ist okay. Aber das ist schon
von
schön.
Von der
Mama, der Moselkabinett. Und das ist auch was.
Aber da habt ihr
Und
ich
wenn der Vater angefangen. Ab und zu mal so eine Flasche aufmacht, ja, ey, komm. Also.
Heute verzeiht es in 10 Jahren nicht mehr. Da war
das ist
Bescheid.
Wirklich, das ist also sehr klug, weil das sind also für mich Lafond, die roten Lafond sind für mich ganz groß. Sie werden stiefmütterlich im Markt behandelt.
Jetzt, wenn du das sagst, wahrscheinlich
nicht. Nein. Aber die kriegst du ja noch für einen ordentlichen Preis. Ne? Das ist doch nicht, wenn das jetzt so ein berühmter Rotweinproduzent wäre, ne? Und so, dann müsstest du fünffach bezahlen. Ja. Die kriegst du noch durch einen ordentlichen Preis und können unglaublich altern. Diese Lafond-Roten können altern wie verrückt. Nicht so gut wie seine Weißen.
Also das ist für mich so ein Gaumenschmeichler. Das ist so richtig
super,
mal voll.
Toll. Oh. Und auch jetzt die Reife, genau, hatte jetzt 14 Jahre, ne? 15 Jahre. Buckel.
Ist toll.
Perfekt, ne? 15, 20 Jahre. Dann kann man
also damit holst du mich jetzt auch ab. Siehst du?
So einfach. Ne?
Wo ich ja auch mit Pinot oft Schwierigkeiten habe, aber das.
Ja, wir haben auch schon oft junge Pinots sehr gehabt.
Ja, genau, die haben mich noch echt geruckelt am Gaumen.
Aber das ist aber immer das Gleiche mit Riesling, ne? Wenn sie groß sind, ne? Sind sie groß.
Aber wenn Riesling groß ist, den kannst du auch jung trinken. Das macht auch jung schon richtig Spaß.
Ja, weil wir natürlich nicht diese Tannine und das Holz haben, ne? Das ist klar. Ein großer Riesling kannst du auch jung trinken.
Finde ich auch.
Das ist wahr. Das ist ja das Schöne am Riesling. Man kann jung und alt trinken. Aber
die meisten Weine, bei mir gar nicht
kannst du entweder nur jung trinken oder, sag mal, Pinot schön alt oder auch Bordeaux, aber hat sich auch alles geändert heutzutage mit den hohen Alkoholwerten in Bordeaux.
Ja,
musst du auch nicht mehr hinlegen.
Früher musst du es rechnen. Deshalb ist ja bei Bordeaux so, nach wie vor sind die 80er, Anfang 90er Jahre ein Traum. Und wenn du dann kämpfst in die jüngeren Gefilde und dann, ich verliere da so ein bisschen die Orientierung, weil ich weiß zwischen 2003
und
ich würde bis 2005 verstehe ich noch. Ab dann kommt so eine Phase, wo ich nicht weiß, wie ich mit den Weinen umgehen soll.
Weil sie natürlich auch 14,5 und noch mehr
Alkohol. Im Moment lasse ich es einfach mal liegen. Ja. Ich habe aber vor kurzem ein Erlebnis gehabt, wo auch schön war, wo ich sage, okay, das war der zweite von Montreux. groß aus 12. Mhm. Das habe ich so ins Glas geschenkt gekriegt. Das fand ich lecker. Mhm. Ich wäre aber selbst nicht auf die Idee gekommen, einen 12er aufzumachen, weil du halt eigentlich irgendwie...
Denkst, der muss noch älter sein?
Ja, also okay. Bordeaux muss man neu lernen aufgrund der klimatischen Veränderung. Mhm. Das, was aus der alten Schule ist und der alten Klimadaten, ist halt heute aus den 80er, 90er also herrlich.
Ja, ja, das 70er Jahre. Ja. Ne? So, ne? Ja, Old Donkeys, ne? Wir trinken ja.
Ja, Alkohol. Ihr kommt ja auch da überall dran, das ist ja auch.
Nein, der Punkt ist ja, du kannst ja heute 70er Jahre, 80er Jahre kaufen, billiger als die neuen Jahrgänge. Ach, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, eigentlich neue Jahrgänge für ein teures Geld zu kaufen, die da hinzulegen. Ne? Ja. Und dann bist du 100 Jahre alt.
80er Jahre kaufen, aber zum guten Preis.
Ich habe gerade 400-500 Flaschen, nur 70er Jahre kaufen.
Ne? 400-500 Flaschen?
Ja, man muss ja zu trinken.
Ah, ne? Ich verstehe.
Für die Wissenschaft.
Ja. Für die Wissenschaft. Nicht so gut auskennt.
Ja, aber war eine gute Chance. Ne? Ne? So ja. Chancen nimmt man ja. Aber ja. Ja, dann sage ich es aber immer, kann man auch ein bisschen.
Die rufen dich quasi an, bieten dir das an. Nein,
war
oder?
Ein Zufall gewesen.
Ja. Ja, gut.
Und so tolle Weine. Ne?
So, aber jetzt nochmal zurück. Ne? Also, jetzt haben wir gesagt, also du bist überall vertreten, du setzt dich dafür sehr ein.
Kabi?
Gleich.
Ja, aber
das war. So, jetzt hast du. Ein Weingut noch in Amerika. Ist das, wird das auch über Dr. L
verlegt? Nein, das ist ein eigenes, das heißt, das eine Weingut heißt J. Christopher, okay. Das andere Weingut heißt Appassionata Vineyards. Ne?
Okay.
Und da zwei unterschiedliche Ideen. Der J. Christopher, der hat so auch Zukauf, also Traubenzukauf, hat ja in den USA total üblich. Wir kennen diesen Unterschied nicht zwischen Domänen und Zukauf und
ja.
So.
Ja.
Da ist eigentlich die Welt noch eher so getrennt. Die Winzer produzieren Trauben und die Weinmacher kaufen die Trauben und machen Wein.
Okay.
Da ist eigentlich die, das ist noch wie so bei uns vor 100 Jahren.
So Unmengen auch. Also so.
Ja, aber das sind natürlich große ja. Also aber das sind Traubenproduzenten.
Okay. Reden,
ne? Und das andere Appassionata Vineyards, ne? Das ist also eine kleine Domäne, wo alles nur aus den eigenen Weingarten okay. kommt. Also sehr eher die alte Welt-Idee. Ne? Und hier habe ich auch mit Appassionata werden die Weine immer erst mit einer gewissen Reife in den Markt gebracht.
Okay.
Das heißt, das macht in Amerika gar keiner. Das, also bei Appassionata Fortissimo zum Beispiel heißt der, ne? Der kommt jetzt, der Zwölfer erst.
Okay. Ne? Ach so, nein, Fortissimo geht langsam.
Nein, okay. Appassionata ist ja eine Sonate. Unsere alle neuen Weltweine okay. sind nach Beethoven benannt.
Oh.
Eroica, Appassionata. Appassionata ist eine Sonata von Beethoven. Ne?
Okay.
Und ich wollte natürlich jetzt nicht eine alte Weltklassifikation, Premier Cru, Village und Grand Cru, ist ja albern. Das gibt es nicht.
Verstehen die auch nicht in der neuen Welt.
Ja, doch schon. Die kaufen ja schon. Natürlich kaufen die Burgunder und sowas. Aber ich will ja nicht irgendwas von der alten Welt danach in die neue Welt. Wir haben ja auch unsere Klassifikation dann innerhalb unseres eigenen Weingutes. Und der CEO, der Kirk, ne, der hat ja Conducting studiert, also Dirigent. Ne?
Okay.
Und, so, ne? Und der ist also ein sehr großer Musiker, klassischer
Typ. Das ist ganz großartiger Mann. Also unheimlich sensibel, feinfühlig.
30 Jahre, 32 Jahre mit uns. Ne?
Verrückt.
Und, so, ne? Der kam auf die Idee, hat gesagt, warum nehmen wir nicht diese drei Movements, ne, die drei Tempis von der Sonata, Appassionata, als unsere Klassifikation. Und diese Sonata fängt an mit einem Allegro, geht dann in das Andante und endet mit dem Fortissimo. Deswegen haben wir drei Klassifikationen mit unserem Wein bei Appassionata, die wir nach den Tempis nennen. Ne, von dem
sehr intellektuell.
Pass auf, mir ist gerade nicht langkommen. Jetzt ist es so, dass es wahrscheinlich schon irgendwie sein Ding ist, aber allein mit seinen Haaren könnte er als Dirigent wahnsinnige Erfolge
feiern.
Jetzt mal eine Frage, kaufen das nur Demokraten?
Keine Ahnung.
Also, nur der gebildete amerikanische Sektor?
90% natürlich in den USA. Ne?
Ja.
Weil die sind natürlich teurer und die tun wir dann erst in den Markt bringen, wenn sie 3, 4 oder 6 Jahre oder 12 Jahre alt sind.
Wahnsinn.
Das ist ja das ist ungewöhnlich für Amerika, die direkt alles verkaufen.
Ja.
Ne? Die tun das jetzt.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, J. Christopher, dann Weingut, dann kauft dann halt auch und pachtet auch von anderen.
Stehst du auch mal?
Und so,
also,
ne?
So zwischendurch oder wie behältst du das?
Ja,
also
meiner Flieger.
Flieger.
Ich kann überall schlafen.
Ja.
Taxi.
Das ist,
Flieger,
das ist natürlich ein Vorteil, wenn man ja, das kann.
Ja,
ne?
Ja, und Jay Christoph ist Pinot Noir, ne?
Ja, ja.
Das ist Appassionate als Pinot Noir. Ja, gut, manchmal sagen meine Angestellten, ne, wieso schickst du uns um 3.30 Uhr E-Mails? Sag ich ja, weil ich dann Ruhe habe. Ne?
Also, deine Assistentin hat gesagt, dein größtes Manko ist eigentlich, dass du nicht Nein sagen kannst. Ist das so?
Ja, das ist ein Problem, ja. Aber ich meine, das ist halt das, klar, ich meine, das ist einfach, ja, hier und da kannst du mal hier und da und sonst was. Da sagst du immer, ja, okay, dann mein Willen. Ne, und so.
Also mit mir war er strikt, das war super. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ja, hallo.
Ja, Mann, ja, Telefon,
ja. Ja, so, ja, hast schon vergessen. Keinen bleibenden Eindruck in der Welt. Und das war dann nämlich so, hat er direkt gesagt, Termine? Nein. Das alles.
Ja, meine Sekretärin, die Petra immer sagt, ne?
Hat sie
also
auch recht?
Wenn sie jetzt irgendwie, dann sagen sie einfach, sprechen sie immer das Sekretär. Ja. Wie auch die Anja, der im Export, ne? Die Anja, die sagt, du sagst nichts mehr und du gibst auch keine Preise raus. Ne? Weil, und so, ne? Sag einfach, ruf die Anja an. Ne?
Hat er ganz dann, vehement gemacht. Ja. Er war erst so ganz, ach ja. Nein. Das geht so. So, ja, okay.
Ja, weil die, und jetzt sind wir in der Kabinettszeit.
Also, das ist ein Zwölfer. Ne?
2012 wählen er so nur Kabinett-Tradition.
Und das ist eine Geschichte, die ich mir auch wieder, ich sagte ja, mit dem GG, also Reserve, ne, haben wir dieses von unserem Urgroßvater, seine trockene Weinproduktion wieder aufgegriffen, 2 Jahre umfasst. Wir sind natürlich technisch heute besser ausgestattet, da haben wir zu viel Arbeit, wir lassen da auch wieder voll evaluieren. Ne? Also wir das machen, die tun, die stoppen. Ne? Mhm. Und dann Tradition deswegen, weil vor 1971, wir nennen das 71er Weingesetz, immer noch unser neue Weingesetz, ne? 71, ne? Hat man das Gesetz geändert, indem man gesagt hat, der Wein muss mindestens 7% Alkohol haben, der Rest kann Restjus sein. Mhm. Aber vor 1971, das alte Weingesetz, also von den 40er, 50er, 60er Jahre, hat den Restzucker in einer ganz komplizierten Formel bei Kabinett und Spätlese limitiert. Ja, das heißt, ein Kabinett seiner Zeit bis 1971 durfte nur 20 bis 25 Gramm Restzucker haben. Mhm. Deswegen waren alle Kabinett zu der Zeit Feinherb. Ne? Mit 1971, als das Limit, also aufgehoben worden ist, haben die Kabinette sich auf einmal auf das Doppelte von 50 Gramm und mehr noch. Ne? Also der Eimer hat 70 Gramm. Ne? Also da wurden die immer süßer, weil der Weinspektor dann Amerika nur noch Restsüße produziert hat, gewertet hat. Ne? Mhm. Ein Kabinett mit 70 Restzucker hat eine höhere Punktzahl bekommen als mit 50 Gramm Restzucker.
Verrückt.
Und ein Kabinett mit 25 hat gar keinen Punkte bekommen. Ne? Und das hat natürlich zu einer Fehlentwicklung für meine Begriffe an der Mose geführt. Die Sachen wurden immer süßer und das hat natürlich auch immer mehr auf Ablehnung in Deutschland gestoßen, weil die Leute sagen, das ist mir zu süß geworden. Ja. Ne? Und so, ne? Und deswegen haben wir das wieder angefangen, weil ich auch im alten Kabinett vom Opa, ne, aus den 40er, 50er Jahren getrunken habe. Ne?
Du merkst diese voll. Archäologie, die ja, ist, ja, hat sich am Ende
noch
und dann haben wir, der Blick zurück hat geholfen, das war nur Dr. Losen zu
Eindruck.
Und dann habe ich so ganz langsam, so immer mal so partiell, ne, 93 habe ich dann mal so einen Wein ausgebaut, einen Spätlist, ne, so ausgebaut, 2 Jahre im Fass, ne, so ein gute Spätlist, mit der reduzierten Restzucker von 30, 35 Restzucker nur. Dann habe ich mal 97, 98 mal einen Spätlist gemacht. Und ab 2012 haben wir die Tradition regelmäßig gemacht. Das heißt, wir machen immer jedes Jahr ein Kabinett, eine Spätlese und eine Auslese in diesem Traditionsidee mit dem reduzierten Restzucker 2 Jahre auf der Vollhefe, ne? Werden dann nach 2 Jahren abgefüllt. Allerdings hier müssen wir filtrieren, ne? Natürlich, ja, bei uns mit dem Restzucker. Ne? Aber jeder hat ja so 25, 26 Restzucker.
Ne? Und ich stehe mein Glas ist leer.
2 Jahre auf der Vollhefe. Und die Weine werden erst nach 10 Jahren auf der Flasche auf den Markt gebracht. Der kommt jetzt also Ende des Jahres auf den Markt. Ne?
2012.
Ja, der ist noch gar nicht im Markt. Ne?
Verrückt.
Wir haben noch gar nicht rausgebracht. Ne?
Aber toll.
Aber wir trinken den schon.
Der kann schon raus.
Weil der Opa,
ich würde sagen, der kann raus. Der
Opa immer nur Kabinettsche gesoffen hat, die mindestens 15, 20 also, Jahre alt.
Auf den Opa.
Auf den Opa einmal. Ja. Da profitieren wir heute noch von. Ne?
Das ist tolle Wein.
Wir sind aber wie frisch der noch ist. Ne?
Ja,
und wir sind in der Textur trotzdem wie der Sonnenuhr, wie beim ersten.
Ja, ja, genau.
Also das ist
sehr elegant.
Blauer Schieferboden.
Wunderbar, sehr schön.
Und nochmal ehrlich, ein Kabinett braucht nicht mehr Restzucker.
Nee, das ist schön, das ist einfach schön.
Aber die, bei der klassischen Auslese, das habe ich auch beim Andi gelernt, reden wir ja über Trauben, die hochreif sind, aber nicht Botrytis.
Ja, nicht so viel Botrytis, sondern so 10-20% Botrytis.
Einfach ganz wenig. Andere arbeiten ja viel mit Botrytis für diese Restzucker, oder?
Und diese klassische Auslese, die braucht auch nicht mehr wie, was weiß ich, 95, 100 Öchsel maximal.
Das ist schon fast zu viel. Wir gehen nicht über 90. Ja, das war die alte Auslese. Das war schon eine Goldkapsel mit 90 damals. Ja, ne? Ja. Wir gehen nicht über 90. Das macht denn, die kriegen dann eine schöne Reife, aber noch eine tolle Säure, eine rassige Säure. Ne? Wir haben jetzt ein Treppchen aus dem Fass probiert. Ne? Tradition, ne? Unglaublich. Reduktiv noch, tolle Säure. Nur so 40 Restzucker ist super geil. Also der kommt aber natürlich erst im 6.30 raus.
Was mich jetzt mal.
Bis dahin ist auch Losen in Afrika
gesetzt. Ja, Nordkorea ja, auch, schätze
ich. Mein Bruder, ne? Ich habe ja einen jüngeren Bruder da, der ist auch der sag mal, das Gehirn im Film. Ich bin ja nur der Clown.
Du bist nicht das
Gehirn. Ich bin ja nur der Clown.
Ja, okay.
Mein Bruder, der kalkuliert alles nur dreistellig.
Also der ist so jemand mit Zahlen.
Der, ja, der hat Maschinenbau studiert. Ne?
Oh, okay.
So. Und dann jedes Mal, wenn man früher dann am Tisch sitzen, ne? Und dann weißt du auch nicht, sag, oh, der ist lecker, der tun wir noch 3 Jahre noch im Fass oder 2 Jahre noch im Fass.
Und dann rechnet er und sagt
10 Jahre nein. Weg und sonst was. Da sagt er, hör mal, das war kein Platz mehr. Ne? Ich habe jetzt irgendwie 6.000 Flaschen, ne, mit im Keller liegen.
Ey, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ne?
Und so, muss immer anbauen mehr, quasi. Immer mehr. Ne? Ja. 60.000 Flaschen jedes Jahr weg. Ne?
Verrückt.
Und so, das ist so nach 10 Jahren schon.
Aber das ist alles jetzt vom Weingut Dr. Lohr.
Ja.
Nee, muss man schon mal.
Und dann sagt er, ja, es war kein Platz mehr. Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon 4 Keller angemietet, die sind alle bis oben hin voll. Mehr, wo ich nenne. Also, einfach, du musst einen neuen Keller mieten. Ne? Ich weiß sowieso nicht, was das alles soll, sagt er. Ne? Was soll er? Ich habe immer gesagt, wir produzieren Wein zum Verkaufen und nicht immer nur zum Weglehnen. Ne? Und so, ne? Da sagte ich, Thomas heißt er. Ne? Super geil, ne? Wirklich.
Ja,
also ohne den, muss ich ganz ehrlich sagen.
Thomas, auf dich, ne?
Thomas, ja.
Vielleicht hört das, ja? Also dann, Thomas,
und dann sagt
gut gerechnet.
Und dann, Thomas, hör mal, ich habe eine Vision, ne?
Ja.
Ich habe diese Vision, dass wir Weine machen, wie vor 120, wie unser Urgroßvater. Ne? Machen wir Weine und wieder unser Großvater, ne? Und legen die weg, so wie die Alten da damals getrunken haben. Dann irgendwann sind wir die Einzigen,
die
kommerzielle Mengen an gereiften Weinen verkaufen können. Weißt du, jeder hat so ein bisschen, ne? Also Schatzkammer und so. Aber wir haben dann kommerzielle Mengen, ne? Wie der 93er, der jetzt schon 30 Jahre da liegt.
Wie viel habt ihr noch vom 93er?
Ja, so 4.000 Flaschen.
Ne? 4.000.
Ja, und so, ne? Oder
ihr macht ja schon 2.000 Flaschen von dem einen, ne?
Aber 81er, wo ich noch 1.000 Flaschen habe, der 27 Jahre auf dem Fass legt, auf der Hefe, 27 Jahre auf der Hefe, der kommt 31 erst raus, also wenn er 50 Jahre alt ist. Ne? Und so, ne? Lauter ein Kram.
Ja.
Und so, ne? Und
was sagt Thomas dazu?
Dann sagt er zu mir, ich habe da so eine Vision, das wird eine ganz große Nummer irgendwann mal. Ne? Das wird mal ganz groß. Vielleicht ich nicht mehr, dass ich davon profitiere, aber deine Töchter, deine Älteste geht jetzt, also fängt dann zu studieren und so, ne? Aber deine Töchter, die da mal irgendwann hier im Betrieb sind, die werden irgendwann davon von profitieren und so, ne? Ich glaube, das wird mal eine ganz große Nummer. Da mag unser eins vielleicht nicht mehr von profitieren, aber eine Generation muss investieren, dass die nächste Generation, wenn sie nicht blöd ist, dann weitermacht. Dann hat die immer sehr alte, gereifte Weine, ne?
Ja.
Kann sie jedes Jahr anbieten, ne? Die brauchen ja nur weitermachen, ne? Kostet die ja nichts mehr. Das hat mich ja nur gekostet, ne? So, mein Bruder sagt dann, weißt du, was unser alter Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat? Ich glaube, ne, was hat denn der gesagt, ne? Er hat gesagt, wenn du Visionen hast, geh zum Arzt.
Ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, du kannst dich trotzdem durchsetzen.
Nein, du musst dir das so vorstellen. Der Thomas ist,
sehr schön,
wenn du den Keller besuchst, die Perfektion, die da vor Ort herrscht, das ist sensationell. Das ist alles akkurat.
Ich denke mal, der liebt seine Maschinen genauso wie
auch. Und auch innovative Ideen, das ist auch ein Brain, genauso wie er, nur anders.
Ja, anders. Ja.
Also deine Bruder sind ganz, dein Bruder ist ganz wichtig fürs Weingut, dann ist vielleicht jetzt raus. Das seid ihr zu zweit.
Weil ich kümmere mich ja nur um den Verkauf und weißt du, meine Passion.
Na, und deine Vision.
Ja, meine Visionen. Ne?
Ja.
Und Tommy, der hält den Laden zusammen. Ne?
Okay.
Weil die Produktion muss ja auch funktionieren.
Ja.
Ne? Du musst ja die Leute da alle
haben. Ich habe mich auch gefragt, ehrlich gesagt, jetzt das in Amerika, das in Frankreich. jetzt das da zu Hause.
In Australien habe ich
Die Losen Brothers sozusagen. Ja. Ne? Ich meine, du städtest ja nur durch die ganze Welt.
Wir machen ja auch eine Produktion. Ne?
Und trotzdem hast du ein ganz klares Bild, wie dein Wein sein soll. Wie geht denn das alles?
Das ist ja eigentlich ziemlich simpel. Ne? Also ich habe eine ganz klare Idee von Wein. Und das, ich bin ja schon fast missionarisch unterwegs. Mhm. Ne? Wir machen einen GG-Reserve, ne? Habe ich damals sogar hier
eine Prisma angerufen,
ob wir GG benutzen dürfen für unseren Appassionata Riesling und in Upstate Washington. Ne?
Ja.
Da machen wir auch einen
GG-Reserve,
ne? 2 Jahre. Ich schicke überall, ich habe einen florierenden Fass, ne? Versand in die ganze Welt. Ne?
Aber ich halte dich schon für jemanden, der genau will, dass das auch so läuft, wie du das, oder?
Ja, natürlich, das wird auch so. Ne? Gleiche mache ich in Washington State mit unserem XLC. Heißt der, ne? Extended Lease Contact, ne? 2 Jahre. Also sag mal, das mache ich mal überall. Das mache ich mit Telmo Rodriguez in Spanien. Der macht bei uns einen Riesling, ne? Genau das gleiche, 2 Jahre auf der aber der hält sich ja die 4 Jahre in der Flasche, ne?
Mhm. Gut, in Spanien haben wir Geduld.
Ja, die haben mehr Geduld als die neue
Welt. Das ist Mentalitätsfrage.
Ja, das ist so.
Wir sind im Jahr 1997.
Wow.
Ja? Also 25 Jahre jetzt.
So.
Ne? Ein bisschen mehr.
Würziger Würzgarten Spätlesen.
Genau, der gleiche auch nur mit so einem niedrigen Wasser, 40 und jetzt sagen wir 25 Jahre alt, ne? Den haben wir vor drei Jahren in den Markt gebracht. Ne? Aber guck mal, und was ist jetzt von einer Parzelle in Uerzgarten, was gar nicht, die nicht vom roten Vulkangestein geprägt ist, sondern vorm Ort, das sind roter Schiefer. Und roter Schiefer bringt, wie beim Schubert, im Alter immer Cassis. Ne?
Wo kannst du sagen, Johannes Becku ist das?
Das ist Johannes Becku. Und das kommt immer nur bei alten Weinen vom roten Schiefer. Ne? Das ist eben nicht der Würzgarten, der kam vom roten vulkanischen Stein, aber vor dem Ort, da haben wir den roten Schiefer.
Aber jetzt musst du mir helfen, weil genau dieses Cassis hat der Grevenberg 98 vom Wilhelmsberg.
Ja, guck mal. Obwohl, das ist ja...
Und da haben die das ist so Quarzit eigentlich. Hm.
Und hat 98.
98.
Kalte Jahre haben das auch.
Ja.
Kühle
so.
Jahre.
So.
Ne?
Und?
Kühle
und
feuchte Jahre.
Kastanienbusch Rebholz hatte das damals auch gehabt.
Aber
auch
98. Der hat
auch roten Boden.
Ja, genau, der hat auch roten
Schiefer. Das ist auch rote Schiefer im Kastanienbusch.
Also in kalten Jahren hast du dann entweder Sauvignon Blanc, also sag mal so im Blei hast du dann auf so Sauvignon Blanc Touch, wenn es kalt ist und viel Feuchtigkeit, viel
Rehe.
Das macht Spaß,
ja. Und der hat von 8,5 Alkohol, 8 oder was? 7, was hat er?
Zum Nüchterntrinken, ne? Quasi.
Ja, der Oma. Unser Oma, ne? Weil hier so ein italienischer Mama, hier so ein Ding, ne? So richtig. Maschinen, ne? Und so, aber konnte kochen wie ein Sau, ne? Und so, ne? Und die hat dann abends immer, hat ihr Favorite, also ihr bevorzugter Aperitif war immer Wasserglas, ne?
Wasserglas?
Nee, hier so ein Drittel hast du ja Pernod.
Ja.
Hat Pernod gemacht, ne?
Okay.
Und dann hast du normalerweise 2 Drittel Wasser, ne?
Mhm.
Und dann Eis, ne? Eis, ne? Oma, 1 Drittel Pernod, 2 Drittel Cognac. Ne? Ne Wasser, 2 Drittel Cognac. Und dann bei mir als Kids dann immer da, oh, haben wir gesagt, Oma, da trinkst du aber ganz schön heftiges Zeugs, ne? So, Kinder, wir haben aber ganz viel Eis da drin. Ne? Und dann verhungert er so ein Eiswürfelchen verhungert er den Trink. Da hast du so 2 von den Dingern da reingedonnert, ne? Und so, ne? Und dann so, Kinder, könnt ihr mal runter in den Keller gehen, bringt man schönen alten Mösel, schon so einen schönen alten Kabinett, ne? Ich brauche jetzt mal ein Fläschchen, um mich nüchtern zu trinken, ne? Dann einmal runter haben wir so 16 Jahre alte Kabinette hochgebracht, ne? Mit 8 Alkohol, ne? Da hat sie die Flasche ja noch reingedonnert, ne? Dann mit dem Arsch voll im Bett, ne? Und dann, aber jeden Morgen um 7 Uhr in der Kirche, ne?
Siehst du?
Jeden Morgen.
Ja.
Die waren diszipliniert, die
Diszipliniert. Das ist wirklich schön hier. Das ist
ganz großer Wein.
Ganz der ist so lecker, ne?
Was ist denn großer Wein?
Ach, der gut schmeckt.
Willst du jetzt zu mir sagen, ach komm, die Frage ist doof?
Nein, aber es ist am Ende, das muss dich berühren. Du musst einfach, wenn du sagst, also du kennst ja meine Gänsehautnummer da und so.
Ja, genau, das ist ein sehr schöner.
Ja,
du musst dich berühren. Ein großer Wein muss dich berühren. Das ist ein schöner Spruch. Gefällt mir. Das ist wahr, weil ein großer Wein kannst du ja nicht in Analyse stecken.
Nein,
ne? Oder
nein.
Sonst ein großer Wein, wenn alle da sitzen, haben den noch nie getrunken und sagen, boah, der ist aber super,
und,
der ist aber lecker.
Und ich
dann kannst du dann nicht erklären, aber der hat jeden berührt.
Offensichtlich. Jetzt ist jeder anders. Es gibt Leute, die nettes Gedächtnis für Wein haben, wie auch immer. Das muss man dann verstehen. Aber mir geht es so, wenn ich was Großes gesungen habe, dann weiß ich es hinterher.
Und das ist drin.
Das ist in der Chipkarte gespeichert. Ja,
genau. Und weißt du, ein großer Wein, ne, berührt auch Unterschiede, weil du gibst, weiß ja hier in Deutschland, unglaublich viele Leute sagen, hey, ich trinke nichts erst Süßes. Ich mag keine Süße und sonst was. Ne? Aber die gleichen Leute, kannst du so einen 12er hier, den 97er oder den 93er, sagen, kann man hier, probier das mal. Ne? Dann sagen die, wow, der gefällt mir, aber normalerweise trinke ich ja keine Reste, aber das gefällt mir. Ne? Ne? Also dieses, ne, dass du trotzdem Leute überzeugen kannst, die absolut restsüß ablehnen, ne? Und dann gibst du denen sowas, und dann sagen die, ja, das ist ja was anderes. Ne? Ne? Und so, und das ist, da hat er vollkommen recht. Das berührt auch Leute dann, die sowas eigentlich grundsätzlich ablehnen, aber sagen, ja, aber das ist schon gut. Ne? Und dann ist das schon eine interessante Genau. Genau das Gleiche ne, mit Trocken. Ich habe auch Leute gesagt, ich kenne ja, weißt du, so Roselaner, die trinken Restsüß. Die trinken nichts.
Und zwar gnadenlos.
Ja, gnadenlos. Es gibt nur die Moselaner saufen Restsüß. Aber bis zum Ende mehr. Also mein Cousin sauft nur Auslese zum Essen.
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich. Ja. Also die fangen beim Kabinett an und.
Spätestens Auslese. Ja, so, das ist also, aber bis zum Haupt da rauslesen saufen.
Konsequent, wirklich unglaublich, ne? In diesem schmalen, tiefen Tal. Ja. Du weißt, dass ich ja schon seit langer Zeit hinpilgere.
2000 Jahre in Zucht. Ne? Jetzt hat er mal frisches Blut in die Mosel gebracht. Ne?
Philipp hat alles gegeben um die Mosel.
Normalerweise kriegen wir immer nur alle 100 Jahre frisches Blut. Mein Großvater kam von Berlin. Ne?
Siehst du, ihr habt also auch, eure Familie hat also auch
einen Teil. Hat jetzt mal für 100 Jahre gereicht.
Ich habe ja oft das Gefühl, dass Mosel-Riesling sowieso so eine Art Opener ist für ganz viele, die sonst keinen Riesling trinken. Weil es doch noch so einen Hauch Restsüße hat. So ein bisschen.
Weiß ich nicht. Weil es ist am Ende,
die Aromatik, ne? Oder was?
Keine Ahnung. Ich weiß die das. Essenz des Rieslings ist eigentlich Mosel-Riesling.
Ah, okay,
Du schmeckst nirgends mehr diese Rebsorte in ihrer Purheit als an der Mosel. Mhm. Dazu mit diesem sehr, sehr deutlich spürbaren Terroir-Touch, denn sonst, also ich meine, ein Pfälzer und ein rheinhessischer Riesling, der kann fruchtig sein.
Ja, der kann schon sehr verspürt sein.
Aber Mosel-Riesling hat immer diese DNA des kargen Bodens.
Ja, immer
Ich sag ja, du kannst damit Leute auch mal abholen, die sonst vielleicht den Zugang nicht dazu hätten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das Thema Restsüße da mit reinkommt.
Dann bin ich falsch. Also, aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass viele bei Riesling sagen, ja, ich mag die Moselweine. So, also das ist so.
Ehrlich, eher umgekehrt.
Also jetzt gerade in Dänemark ist es auch kein
Gut. Ja, aber in Dänemark ist es auch voll. Ja, sehr logisch.
Aber,
der Weltruf der Mosel ist zweifelsohne.
Aber nicht in Deutschland. In Deutschland haben wir kein gutes
Denken. Es ist tatsächlich genau umgekehrt.
Genau.
In aller Welt.
Außerhalb Deutschland. Ja.
Wenn du von Riesling international sprichst, dann sagen die alle Mosel.
Ja.
Ganz klar. Und das, was wir machen.
Aber in Deutschland haben wir eher ein Problem. Keine Ahnung, weil man natürlich auch noch das, wie soll ich sagen, das Stigma haben, ne? Dass Riesling von der Mosel immer süß war. Ne? Hast du erstmal das Stigma, ne? Und bei den trockenen Weinen sind wir natürlich karger auch. Ne? Da ist dann mal so ein ganz junger, trockener Riesling von der Mosel, ist sehr karg, auch ein bisschen spröde. Der kann dann, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen so einen Pfälzer Riesling nicht bestehen, weil ihr reinhässt und so. Ne?
Ja, so ein bisschen offener.
Die sind, die sind ein bisschen üppiger. Ne? Das heißt nicht, dass die nicht altern, das haben wir ja gesehen, der 15er kann auch altern. Ne? Aber der ist von vornherein etwas, ne, sag mal, offener. Ne? Und so vom ne? Mundgefühl.
Ich glaube, ich sag sogar anders. Mhm. Unsere sind auch nicht offener von vornherein, aber so en general, von diesen ganzen Lüsslingböden. Wir haben in der Pfalz oder in Rheinhessen gibt es ein paar spezielle Terroirs, wo du eigentlich eine Analogie zu der Mosel finden kannst, nur in anderer Textur vom Boden, wie auch immer, aber es geht um skelettreiche Böden, es geht um Textur und so weiter. Der Riesling im Allgemeinen, wie er in Rheinhessen und der Pfalz wächst, ist ein sehr zugänglicher, offener Wein.
Also wesentlich offener.
Das
kriegen wir, egal wie es das macht, kriegst du nicht hin. Und mit Botrytis fängt das auch nicht, das funktioniert auch nicht. Ne? Also du kannst an der Mosel auch 13,5, 14 Alkohol machen. Du brauchst aber Botrytis. Ne? Aber die Botrytis Mach den mal einen schöner.
Also ich schenke den 97er noch mal ein.
Ja, vielen
einmal.
Dank.
So,
deswegen habe ich mich schon darauf vorbereitet.
Vor allem das Schöne ist mit den alten Weinen, die kannst du ja trinken wie Wasser. Ne?
Ja.
So, dann macht überhaupt nicht die Tour nicht weh.
Ne? Und Ernie, pass auf, ich habe jetzt durchaus schon einige Folgen hier mit co-moderiert. dass die Gläser so schnell leer sind, haben wir nicht so
haben oft. Haben wir nicht so oft. Nee,
dann,
es fließt gut heute. Ja. Also, vielen Dank.
Ja, aber Möse, du kriegst sie kriegst sie wie Wasser.
So, aber jetzt pass mal auf, jetzt schnell. Fragerunde. Ja, ja, ja. Also nicht ja, denken, schnell. Schnell antworten. Ja, oh pass auf. Welcher deiner Weine ist ein Verführer?
Dadurch, dass man nur Riesling machen kann, nur Riesling sein. Und für mich ist es dann immer noch alte Rieslinger in der Kategorie, wie ich die jetzt hier mache. Ne?
Okay.
So, das lange Hefeler, das ist, die können altern. Hör mal, jetzt saufen sie auch gerade, ne? Also wenn das kein Verführer
ist. Blöde Frage, ne? Blöde Frage. So, okay. Mit welcher Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Und wenn, dann welches?
Oh, ne? Verrückterweise, das hört sich jetzt komisch an, mit Hölderlin, ne? Ich war ein großer Fan von Hölderlin.
Hölderlin.
Ja, also als ich Student war, fand ich die Hölderlin. Ja, ja. Hölderlin, warum?
Kannst du was
warum?
Zitieren von
ja, nein, aber der Hölderlin, der ja in dem Turm in Tübingen gelebt hat,
ja.
Ne? Dieser vollkommen introvertierte Mensch, ne? Der mit der ganzen Welt nicht zurechtkam und dann nachher in einem Turm da in Tübingen gelebt hat. Ne? Also mit dem hätte ich mal gerne eine Flasche Wein gesoffen, ne? Um so mal zu
dann
hören.
Noch was rauskommen.
Aber, ja, ja, war schon eine interessante Persönlichkeit. Ne? Ich meine, so diese ganze Literatur, die er geschrieben hat und so, das war schon schwierig. Er war ja ganz, der lebte ja im Prinzip im alten Griechenland. Ne? Und so, ja. Ne? Obwohl er nie da gewesen ist. Ja. Ne?
Und das passt so. Wieder zu dem Studium.
Fand, ja, ja, fand, der kommt der Archäologe wieder.
Ich fand das Leben von Hölderlin super interessant.
Ja.
Ne? Hölderlin, da kommt keiner drauf.
Hölderlin, nee. Und das hatten wir hier auch noch nicht, oder? Hölderlin ist schon, genau. Hast du ein geheimes Talent?
Ein geheimes Talent?
Mhm.
Ja. Ne?
Und verrätst es?
Ja, ich kann viel saufen.
Das ist geheim. Nein, selbst dass er kochen kann, ist nicht mehr geheim.
Auch das hat er für dich mal gekocht?
Ich habe tatsächlich einmal schon den Genuss wirklich erlebt. Ein komplettes Menü. Ernie ist immer wieder nach jedem Gang, nach jedem Küche. Großartig.
Ja.
Nein, großartig.
Aber ich viel vorbereiten.
Tag, ja.
Na, sonst geht das ja
nicht. Ne? Ja, sonst geht's nicht. Ne? Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Großen Wein zu machen.
Ja, gut, aber du machst du ja jetzt.
Das Verrückte ist, das ist ein großes Defizit mit vielen großen Weinmeckern. Irgendwann mal wird also sehr gelobt oder was, kriegen große Punkte und so.
Mm.
Und dann bleiben die aber irgendwo stehen, weil die sagen, jetzt habe ich es ja gemacht. Und
meinst du, bist stehen geblieben so?
Nee, ich finde, dieser 100-Punkte-Wein, ne, den kannst du ja eigentlich nie erreichen, ne? Aber du kannst aber immer versuchen, jedes Jahr versuchen, besser zu werden. Nur das Problem ist ja, wenn du versuchst, besser zu werden, das ist ja wie eine exponentielle Kurve. Ne?
Mhm.
Sag mal, die ersten 70% wissen wir alle, wie man gute Wein macht. Ne? Aber die letzten 20% in dieser exponentiellen Kurve, ne, musst du eigentlich 100, 200, 300% mehr Energie einsetzen für die ersten 70%. Und für die letzten Prozent, also ich glaube, du darfst nie aufgeben, ne? Einen großen Wein zu machen, weil wenn du spätestens dann so sagst, na, ich mache ja, ist ja alles groß, ne? Dann kannst du nicht mehr besser werden, ne?
Okay.
Und ich glaube, du kannst immer noch mal ein bisschen besser werden.
So,
und sich Gedanken machen. Und wenn du dir nur Gedanken machst, und der Bernie und ich, also mein alter Kellermeister jetzt schon 40 Jahre mit mir ist, dieses Jahr, ne? Wir diskutieren immer noch unglaublich viel, wo ich sage, Bernie, ich weiß nicht, da könnte man, der Bernie ist ein bisschen genervt, ne? Wenn ich dann immer
von komm, dir, ne? Weil ja, immer wieder,
ich, ja. Dann sagt er, ja, machen wir jetzt schon so lang, ne? Und so sagt, ja, aber können wir da nicht, kann man nicht da mal noch, könntest du nicht mal ein bisschen hier, na, ich denke mal, wenn du das jetzt ein bisschen ändern würdest,
ja,
dann könnte ich mir vorstellen, kriegen wir noch mal was rausgekitzelt.
Ja.
Und so, ne?
Ja.
Also ich glaube, du darfst nie aufgeben, ne? Und du musst dich auch verändern können. Ne? Und so, das haben wir ja. Wir waren bestimmt nicht berühmt für trockene Weine. Ne? Aber wir haben in den letzten 20 Jahren bei uns für die Mosel eigentlich sehr, sehr stark gewandelt, dass wir heute bekannt sind für unsere trockenen Weine. Mhm. Ne? Aber einfach nur, und das, ich sag dir, das war jetzt aber auch ein Prozess von 20 Jahren. Ne?
Mhm.
Einfach jetzt nur die Weine 2 Jahre im Fass liegen lassen und sonst was. Ne? Das ist ein Prozess, wo ich sage, das musst du jetzt erstmal 20 Jahre machen. Dann hast du 20 Jahrgänge. Dann kannst du mal alle früher nebeneinander probieren und dann sagst du auch, in dem Jahrgang funktioniert so, in dem Jahrgang nicht so gut funktioniert, in dem Jahr. Nach 20 Jahren tust du Resümee nehmen und dann fängst du an, das Feintuning zu machen. Ne? Mhm. Und so, das braucht einfach lange Zeit. Deswegen müssen wir alle 100 Jahre alt werden. Ne? Ja, weil wir brauchen ja mindestens.
Ne?
Und,
so. Ja.
Und dann haben wir...
Je älter wir werden, desto älter werden müssen wir noch.
Und dann vor 20 Jahren habe ich dann diese Sache mit den Traditionen angefangen. Ja. Ne? Die ja noch gar nicht im Markt sind. Ne?
Was hast du denn jetzt noch in der Pipeline?
Das sag ich mal nicht. Ah. Also, wir werden ja alle... Ne?
Ich war da drauf.
Tante Mies. Hast
du gemerkt, wie er getroffen hat? Da ist ja jetzt sowas.
Da kommt noch was.
Aber das ist das Letzte dann, ne?
Ja,
also, weil ich
wie das,
ja
auch
nicht
das Letzte dann noch.
Ja, unsere alte Tante Mie ist ja auch 100 Jahre, 104 Jahre alt.
Du kannst doch jetzt
und
nicht sagen...
Du darüber aufgeregt, dass er mit 100 den Führerschein abgeholt bekommen hat.
Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass das Letzte dann, wenn du jetzt
noch... Nein, aber ich meine, meine Projekte brauchen ja immer 10, 20 Jahre, ne?
Okay, verstehe.
Ja, aber ich kann halt schon so andeuten, ne? Rest süße Weine. Keiner will doch mehr Beeren auslesen und Trockenbeeren auslesen haben, ne? Mhm. So, das ist halt totes Geschäft, ne? Diese hochsüßen Weine, also auch Sauternes hat ein Problem, mhm. auch Tokaj hat ein Problem, ne? Weil die machen immer mehr trockene Weine, weil sie ihre restsüßen Weine nicht mehr kennen. Aber ich habe jetzt was entdeckt, ne? Sag mal so, das hat man früher auch so gemacht, ne? Ich lasse jetzt meine Trockenbeeren auslesen, 10 Jahre im Fass auf der Vollhefe liegen, ne?
Halleluja.
Und ich habe jetzt gerade den 17er während der Sonnentypia auch mal probiert, ne? Und die werden super lecker. Ja, das ist immer so fett und so
das
dick.
Heißt, das heißt,
immer
kalt, das heißt aber kalt.
Ja, ja, kalt.
Also das heißt, kalt. Geht anders nicht, ne?
Was heißt kalt?
Ja, der Punkt ist
kalt. Was
ist das Problem? Das Problem ist
kühl.
Ganz schnell geht dir das nach.
Ja, aber die sind auch weiter runtergegangen. Ne? Die liegen dann nicht bei 6 Alkohol, sondern bei 5,5. Die liegen bei 8, 9 Alkohol.
Aber du kühlst sie.
Die 8 hemmen nicht ausreichend. Wenn du nicht Temperatur stabil hältst, ist das schon... Klar.
Die haben von selber aufgehört zu gären. Ne? Und das ist immer wichtig, ne? Dass man selbst aufhört zu gären. Ne? Dann sind sie, dann hat die Botrytis ja diese, wie nennt man das, dann diesen bakteriellen Charakter, dass er dann eben die Hefe beeinflusst und nicht mehr weitergehen kann. Ne? Der kriegt so eine schöne Eleganz. Aber das ist auch wieder so ein Projekt. Ne? Sorry mit der Schnelle.
Ja, alles gut. Ja, also,
meine Frau sagt immer, du quatschst in 3 Minuten 5 Wildschweine tot. Hör doch mal jetzt nicht auf.
Ich finde, da trinken wir mal drauf.
Sehr gut, Herr Lee. Das ist Weltklasse.
Welcher Wein hat euch besonders beeindruckt in der letzten Zeit? Außer die wir heute Abend
trinken. Nein, ich bin heute...
In der letzten Zeit.
Bei mir ist Würzgarten 97 und Würzgarten Reserve 2018 sind tatsächlich für mich jetzt nachhaltig aus den letzten Monaten die zwei Weine, wo ich rausgreifen würde. Nicht, weil wir jetzt gerade hier sitzen, sondern weil ich es sehr, sehr geil finde. Also das ist...
das ist auch geil.
Das ist
schon, auch geflasht.
Das ist ein Flash.
Mhm. Bin auch geflasht.
Oh, lecker Möselchen.
In diesem Sinne, lecker Möselchen würde ich gerne...
Lecker Burgunderchen.
Ja,
ne?
Lecker Burgunderchen, genau. Lecker Möselchen.
Das ist auch geil.
Es war schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich sage jetzt auch mal Ernie. Alle sagen Ernie. Warum sagen die eigentlich Ernie?
Keine Ahnung. Mein voller Name ist Ernst Friedrich Maria François Paul.
Okay, Ernie.
Und mein Vater hat mich immer Ernfried genannt. Ne? Und ich habe das sowas von gehasst. Ne? Ernfried. Was ist denn das für ein
Verfügung? Ich bin der Archäologie studiert.
Ja, Ernfried. Ne? Ernfried, das ist ja noch schlimmer als in Berlin. Ne?
Vielen Dank, Ernie, dass du da warst. Es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Wir können eigentlich noch 3-4 Stunden weiter quatschen. Die Themen würden uns nicht ausgehen.
Noch mal rein.
Vielen Dank.
Grüß euch.
Bis zum nächsten Mal.